This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Sommer in der Normandie, 1944. Mein Magen rebelliert lautstark. Seit Tagen haben wir nichts Vernünftiges zu essen bekommen. Unsere Mägen und Kanonen sind leer. Während ich hier in diesem Loch kauere, hauen sich die Amis wahrscheinlich die Bäuche voll, damit sie morgen wieder gestärkt angreifen können. Ich kämpfe mit aller Macht gegen die Müdigkeit, fahre mit den Fingern über die Mündung meines Maschinengewehrs. Ich bin ganz allein hier vorn. Meine Kameraden sind viel weiter hinten. Das Feuer vorhin war zu stark, als dass ich wieder nach hinten hätte kommen können. Jetzt ist es zu spät, um es zu versuchen. Ich werde wohl hierbleiben müssen, die Nacht verbringen. Kommt mich jemand suchen? Vorsichtig recke ich den Kopf über den Rand und halte Ausschau nach meinen Kameraden. Nichts scheint sich zu regen. Sie werden bestimmt abwarten und mich holen kommen, sobald die Dunkelheit alles vollständig verschluckt hat. Meine Augenlider gewinnen schließlich und ich falle in einen tiefen Schlaf. Als ich aufwache, bin ich immer noch allein. Ich strampele mit den Beinen, doch bekomme nur wieder die altbekannte Erde hier zu fassen. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder wage ich es, nach oben zu robben. Kein Rauch ist mehr zu sehen. Alle Waffen schweigen. Von weiter weg höre ich das vertraute Trommeln von Einschlägen. Das wird aber etliche Kilometer von hier weg sein. Die haben mich zurückgelassen, schießt es mir wie eine Flamme in den Kopf. Mein Herz beginnt wie ein eingesperrter Vogel gegen den Brustkorb zu flattern. Ich bin allein, hinter feindlichen Linien. Was soll ich nur tun? Ich schlucke die Panik herunter und packe mein Gewehr so fest, dass meine Hände weiß werden. Das bringt mich wieder zur Vernunft. Ins Dorf. Ich muss ins Dorf kommen. Dort werden sicherlich noch Deutsche sein. Ich lausche ins Feld hinein. Schweigen. Ein paar Vögel zwitschern unschuldig, als wüssten sie nichts von der Leere in mir. So schnell ich kann, haste ich los, werfe ich mich immer wieder hin und warte. Wieder auf, ein paar Meter weiter. Hunderte Meter, tausend. Endlich erreiche ich das Dorf und betrete einen kleinen Laden. Die Französinnen dort sehen mich entgeistert an, so als hätten sie gerade eine Fata Morgana gesehen. Kameraden, wo? Breche ich atemlos hervor. Die Frauen verstehen mich sofort. Ils sont partis, sagt eine braunhaarige junge Frau. Sie sind weg. Diese Strolche. Hab mich einfach hier in meinem Erdloch sitzen lassen. Der Verrat schmerzt noch mehr als die Angst. Les Américains! Die Frau bringt den Satz kaum zu Ende. Ich weiß, was sie mir sagen will. Scheiße, bricht es aus mir heraus. Ich schmeiße mein Maschinengewehr sofort weg, packe das Schloss raus, sodass man mir nicht in den Rücken schießen könnte. Von draußen höre ich sie schon. Motorengeräusche, Ami-Jeeps. Ohne mich noch einmal umzudrehen, hebe ich die Hände hoch und laufe den Amis entgegen. Jetzt bin ich ihr Gefangener. In der heutigen Folge spreche ich mit Horst Dübsch. Dieser wurde am 30. Dezember 1926 im Spreewald geboren. Horst wächst dort auf dem elterlichen Hof auf und arbeitet als Junge bereits in der Landwirtschaft mit. Mit seinem Vater geht er gerne die Felder und Äcker ab, um dort Schätzungen zu machen. Diese Gabe, die von klein auf gefördert wird, rettet Horst später das Leben. Sein älterer Bruder wird eingezogen und 1944 ist auch er selbst an der Reihe. Beim Reichsarbeitsdienst kommen Männer der SS vorbei. Sie brauchen unbedingt Nachschub und suchen bei den 16-Jährigen nach Freiwilligen. Nachdem sich keiner der jungen Burschen freiwillig melden möchte, werden diese zu einer Unterschrift gezwungen. Horst wird in seiner Ausbildung an der FLAK ausgebildet. Hier kann er sein grandioses Augenmaß unter Beweis stellen. Er kann die Entfernungen der Flugzeuge und deren Bewegungen ganz genau einschätzen. Viele seiner Kameraden werden an die Ostfront abkommandiert. Horsts Gruppe kommt an die Normandieküste. Nur wenige Wochen nach dem Beginn der Invasion. Horst gerät unter Beschuss und bleibt hinter feindlichen Linien zurück. Am nächsten Morgen ist seine Einheit spurlos verschwunden. Er gerät in amerikanische Gefangenschaft und gelangt nach Kriegsende zurück auf den Hof im Spreewald. Dort sind zu dieser Zeit die Russen eingefallen. Ende der 50er Jahre flieht er aus der DDR und beginnt sich sein eigenes und unabhängiges Leben selbst aufzubauen. Hört jetzt rein in die Folge, um Horsts Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Auch sein Sohn Ralf und später auch Horsts Frau sind bei dem Gespräch dabei. Bevor wir starten, vielen Dank schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht könnten Sie eine kurze Biografie von sich geben, wann Sie geboren sind und... Oh, ja. Ja, ja.
Also geboren wurde 1926, also 30.12.1926.
Ah ja. Ja, meine Oma war Jahrgang 27.
Meine Oma?
Meine Oma, ja genau, meine Oma war 27er, mein Opa war 17er Jahrgang. Aha. Genau, also der war ein Stück älter. Jetzt haben Sie in Rosenheim geboren.
Ich?
Ja.
Oh. Ich bin bei Berlin im Spreewald geboren.
Ah ja.
Spreewald. Ist das ein Begriff?
Ja klar, Spreewald sagt mir was, ja.
Ja, da bin ich geboren.
Okay.
Ja. Und das, naja, wir hatten eine Landwirtschaft gehabt und haben da davon gelebt. Mhm. Aber das war ja auch so eine Zeit gerade, wo ich geboren wurde. Da kamen dann die Nazis auf, die Nationalsozialisten. Und dann wurde mir, da war das Landleben eigentlich ganz wichtig, denn Deutschland hatte ja keine Kolonien gehabt und konnte sich das Zeug nicht woanders holen, was sie gebraucht haben. Also musste schon da produziert werden. Naja, und der Hitler war auch nicht weit. Nicht? Der hat uns noch Druck gegeben von allen Ecken.
Können Sie sich erinnern an den Zeitpunkt, als er Reichskanzler geworden ist?
Naja, so dunkel, was er jetzt gerade geworden ist, schon.
1933, da müsste er 6 gewesen sein.
Ja, aber weil eben diese ganzen Aufmärsche waren, naja, also und Umzüge.
Das war ja auf dem Dorf, also das ist ein kleines Dorf.
Ja.
Und da hat man ja, sind ja ein paar Braune rumgelaufen, aber so eine richtige, wie in Großstädten, Aufmärsche und so weiter.
Gab's gar nicht.
Das war ganz fremd, das gab es bei uns überhaupt nicht.
Ja.
Und. Hat man die Schule besucht, ne? Wie das denn so üblich ist. Und nun war das ja auch so, nicht? Gab es ja auch die Hitlerjugend, wie genau wie in einer anderen Jugendorganisation gibt, so gab es die da auch. Und die hatten natürlich Privilegien, die durften jede Woche einen Tag, oder ja, einen Tag in der Woche Dienst machen, so. Was sie gerade da machen, die Hitlerjugend, wie das damals da hieß. Und die hatten frei gehabt und hatten auch keinen Schuldienst gehabt.
Ach, die durften dann von der Schule wegbleiben,
ja,
das war mir
uns
nicht bekannt.
Natürlich sehr gestunken. Mhm. Ich, also mein Vater und wir waren dagegen, also das war ein, es war unmöglich, dass der irgendetwas, der hat auch nie die Hand hochgehoben zum Hitler, Also das war schon so ein Kapitel für sich. Und ich zwangsläufig auch so. Ich durfte nicht da mitmachen und musste die Schulstunde machen. Und das hat mich auch gestunken.
Ja klar, wir hätten lieber so frei gehabt wahrscheinlich.
Ja, so ging das weiter und weiter.
War das ab einem Zeitpunkt nicht verpflichtend, dass man zur Hitlerjugend musste?
Pflichten oder nicht pflichten, nicht? Das ist wie jeder Diktatur. Machst du mit, hast du Vorteile, machst du nicht mit, hast du Nachteile.
Ja.
Das ist
ja, das haben sie gut auf den Punkt gebracht, ja.
Nicht? Und so war das da auch.
Ja, meine Oma, die ist aus Nortendorf. Das ist Nortendorf, das ist so ein kleines Dorf zwischen Augsburg und Donauwörth, ist die her. Und die ist in Augsburg dann aufs Gymnasium gekommen, weil da gab es keins. Und dann hat sie in Augsburg erzählt, dass sie in Nortendorf beim BDM gewesen wäre. Ja. Und in Nortendorf hat sie gesagt, sie ist in Augsburg. Und sie war auch nicht dabei, weil ihr Vater, der war Landarzt damals.
Ja, klar,
und der wollte das, oder war auch nicht begeistert von den Entwicklungen.
Ja,
dass
ich also Mitläufer war, da musste. Ne?
Mhm.
So war das ja eigentlich überall. Also man hatte nur, war man nicht in der SA damals, hieß es, glaube ich, ja, SA. Da hatte man bloß Nachteile gehabt und man wurde eben immer, hat das zu spüren bekommen, dass man eben kein Nazi ist.
Was gab es da für Nachteile zum Beispiel?
Naja, erstmal mussten sie mehr abliefern und haben keinen Dünger gekriegt, um das Feld so ein bisschen Dampf zu geben, dass da etwas mehr wächst. Also das ging, hat keine Bezugsscheine gekriegt, wenn wir Fahrradreifen haben wollten, dann mussten wir den bei der Gemeinde beantragen und dann haben die das bewilligt oder nicht bewilligt. Nicht? Und dann hat man den Reifen gekriegt oder man musste laufen.
Also ganz also willkürlich einfach.
Nur sozusagen schikanieren. Nicht? Mhm. Gut, aber ich bin eingezogen worden. Ich bin eingezogen worden zum Militär und ich sage Ihnen gleich voraus, ich war bei der SS, aber nicht freiwillig. Ich war vorher beim Arbeitsdienst und zum Arbeitsdienst kamen sie, so eine Kommissare, und haben Leute für die SS bzw. für Großdeutschland damals geworben. Da hat sich kein Schwanz gemeldet, freiwillig. Nicht?
Ja.
Und da, ich war im zweiten Zug, also nur die erste und zweite Zug, also nicht ausrücken zum Arbeiten, sondern wollten sie sich ihre Leute holen.
Mhm.
Das hat sich aber, wie gesagt, beim ersten Mal keiner gemeldet. Beim zweiten Mal, 14 Tage später, waren sie wieder da. Da haben sie einfach, hier unterschreiben sie mal. Nicht gesagt,
was man unterschreibt eigentlich.
Bloß unterschreiben.
Wann war das ungefähr?
Da haben sie alle unterschrieben. Da hat sich keiner, der vorgerufen wurde, man musste auch eine bestimmte Größe haben.
Nicht? Genau, das habe ich gehört, dass man groß sein musste.
Ja, ja, also damals haben sie gesagt, unter 1,80 oder war das unter 1,70? Ich glaube, das war unter 1,80. Wenn man kleiner war, haben sie einen nicht genommen. Aber damals gab es keine Großen mehr oder so gut wie keine.
Ah, okay.
Nicht? Da waren sie froh, wenn sie eine gekriegt haben von 1,70 Meter. Und ich war damals 1,77 Meter so ungefähr.
Mhm.
Also ich war dabei, haben sie uns gesagt, unterschreiben.
Das erste Mal. Wie alt waren Sie da?
Wie bitte?
Wie alt waren Sie da?
Da war ich 17.
Wahnsinn, ja.
17.
Mhm.
Nee, da war ich 16 Jahre. Da war ich 16 Jahre, bin aber 17 da reingewachsen. Also ich war dann, als ich da entlassen wurde, war ich 18. Und dann war der Befehl, Einberufungsbefehl, schon wieder da von München, dass ich in München mich zum Wählen habe, nicht? Und München Freimann, wenn ich das da begrüße.
Ja.
Und da war die große Kaserne und da wurde ich ausgebildet an der schweren Flak.
Mhm. Also Sie sind von Berlin nach München gekommen sozusagen?
Nein, ich bin von zu Hause.
Mhm.
Also Arbeitsdienst war dann zu Ende und dann kam ich heim und dann haben sie, da war der wieder eine Bildung zu viel, da kam ich von zu Hause nach München.
Wo war denn der Arbeitsdienst?
Vorher war ich beim Arbeitsdienst.
Ja, wo war das denn? War das in Cottbus oder wo?
Beim Arbeitsdienst war das in Christianstadt am Boba in Oberschlesien.
Mhm.
Oh,
nicht, wissen Sie, wo das ist?
Ja, genau, das war ja früher eben Sudetenland,
ja,
Oberschlesien,
jetzt
Teil.
Zu Polen gehören.
Ja.
Nicht, da war ein Arbeitsdienstlager.
Mhm.
Und da wurde ich dann, da haben wir dann gekriegt, ich habe dann da nichts gekriegt, aber die Der Eilbefehl war schon zu Hause. Als ich nach Hause kam, war er schon da.
Lag schon vor, sozusagen.
Ja, eine Woche später musste ich da erscheinen.
Ich habe ähnliche Erzählungen. Ich habe auch mit einem Herrn gesprochen, der in Bad Tölz, oder Reichersbeuern wohnt der. Und der ist, glaube ich, ihr Jahrgang oder 27er, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, oder 28 sogar. Und der hat ähnliche Geschichten erzählt. Der war auch bei den Gebirgsjägern eigentlich und dann hat die SS an der Tür geklingelt und hat auch gesagt, sie brauchen noch Leute. Ja. Dann meinte er aber, er wäre schon bei den Gebirgsjägern ansiedelt, dann verhaften sie jetzt seine Mutter.
Ja.
Und dann hat er sich auch freiwillig, in Anführungszeichen, freiwillig gemeldet.
Ja, laut Papier, ja.
Genau, laut Papier freiwillig.
Ja, aber da hat sich bei uns keiner freiwillig gemeldet, aber wirklich keiner.
Ja.
Die haben dann eben hier unterschreiben. Was bleibt, was macht man, wenn man 17 Jahre alt ist? Sagen Sie mal.
Ja, nichts kann man machen. Nicht? Weil die Konsequenz, wenn man nicht unterschreibt, die kennt man wahrscheinlich.
Man hat ja keine Aussichten, dass so geht. Erstmal ist man so jung, hat man noch die Hose voll quasi.
Ja, natürlich.
Und weiß nicht, was in den nächsten Augenblick passiert. Und also ich bin ja nach München gekommen. Und da wurden wir ausgewählt, das war ja gar nicht schlecht. Das war so ein Job an der großen Geschützen. Da konnte man entweder, sie wollten uns ausbilden oder sie wollten uns schikanieren.
Mhm.
Also aber die Parole hieß ja ausbilden. Ne? Und dadurch haben wir relativ, und wenn man, das Geschütz ist eine technische Sache, also da darf man auch nichts verkehrt machen, sonst geht man das Ding auch noch selbst um die Ohren. Nicht? Und da haben wir dann eben wirklich vom Ladekanonier, ich war K1, also K1, der die Entfernung zu messen, die Entfernung zu messen hatte K2.
Wie misst man die Entfernung?
Bitte?
Wie misst man die Entfernung zum Ziel?
Das weiß ich auch nicht so genau. Das ging ja.
So Pi mal Daumen.
Das ging ja alles Parallelogrammgestänge hinter.
Okay.
Der konnte so eine Markierung bewegen, nicht ganz leicht. Und das ging auf wie hieß der Bogen, also wo die Zahlen, alle die Meterzahl angegeben sind, da hat das dann angezeigt. Und von da aus ging zu meinem Gerät auch so ein Gestänge.
Mhm.
Und ich hatte die Höhe zu kontrollieren und er die Weite und die rechts und links.
Okay, also man musste auf jeden Fall zu zweit am Gerät sein.
Ich hatte schwer aufzupassen, dass ich immer genau auf den seine Markierung war. Ich war einmal schuld daran, dass wir die Dinger nicht getroffen haben. Wir haben dann auch scharf geschossen. Ne?
Okay.
Und
wie weit ist so eine Flak geflogen oder wie weit konnte man schießen damit? Da
konnte man schon 10 Kilometer, 11 Kilometer schießen.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, 11 Kilometer war das.
Ja,
12 Kilometer und hoch nach so.
Weil wie man dann Ziel noch eben anvisieren konnte auf diese Distanz?
Da haben wir auf also eine Attappen geschossen, auf eine Panzerattappen. Ne? Die wurden mit einem Seil gezogen und die sind so auch ungefähr 1 Kilometer, also zwischen 500 und 1 Kilometer haben die gestanden, nicht gestanden, die sind dann langsam gezogen worden. Ne? So ungefähr wie so ein Panzerpferd. Damit durfte man natürlich schießen, da konnte man dann sehen, ob der Kerl was taucht.
Mhm.
Ich war der K1, also ich musste die Entfernung.
Die Höhe.
Die Höhe quasi, aber auch.
Indirekt die Entfernung,
war es ja die Länge, doch, die Länge da. Also jedenfalls habe ich das Ding einmal, wir haben 5 Schuss gehabt, davon haben wir 3 Stück getroffen und 2 nicht. Aber also beide Male lag es an mir.
Okay.
Nicht? Das eine Mal habe ich nur um die die Anziehung, auf der Parallelogrammgestänge sind doch so eine Nummern eingefräst und so eine ganze Abteilung in so einem Bogen rum. Und da habe ich nur die Stärke der Einfräsung daneben gelegen. Schon haben wir daneben geschossen. Und den zweiten Schuss hat er dann gedacht, er hat zu kurz geschossen, ein bisschen weiter. Da haben wir wieder drüber weggeschossen, weil der das nicht gewusst hat, dass ich verkehrt gemacht habe.
Mhm.
Und ich habe aber gewusst, ich dachte, ich gebe mal ein bisschen zu, der wird ja nichts merken. Und dann werden wir schon treffen, der war wieder daneben. Und dann den dritten haben wir ja dann getroffen, nicht? Dritte und vierte.
Mhm.
Also eins und drei und vier haben wir getroffen, wo ist die zwei? Das lag an mir, ganz persönlich.
Da musste man wahrscheinlich auch erstmal reinwachsen, ja,
aber
die Aufgaben.
Haben die nicht, das haben die aber nicht gewusst, wer das war.
Ja, das war wahrscheinlich gut für sie. Das aber man hat mit der Flak auf Flugzeuge auch geschossen, oder auf feindliche?
Wir haben auch, also da, wir wurden nur für den Erdkampf ausgebildet.
Okay.
Das haben wir ja gewusst, nicht die Panzerbekämpfung und Flugzeuge, das waren schon andere Batterien da. Aber nee, aber so ein bisschen haben sie auch mitgekriegt. Aber direkt zum Einsatz kam ich nicht.
Okay.
Ich komme auch bei den anderen nicht zum Einsatz in der Normandie, weil sie keine Geschütze mehr haben.
Mhm.
Die hatten ja nicht mehr kaum ein altes Gewehr.
Wahnsinn.
Das Gewehr haben wir, glaube ich, von zu Hause mitgebracht.
Was war, dass die Flak so gut geschossen hat, da haben sie wieder für alles genommen, auch für Panzer und was weiß ich nicht, alles zu bekämpfen.
Ja, das habe ich auch gehört, auch Flugzeuge, Panzer.
Wäre so präzise gewesen und so gut.
Nee, das ist eine ganz andere Sache.
Und in welchem Jahr waren Sie in München dann bei der Ausbildung?
44.
Okay, also quasi im letzten Kriegsjahr sozusagen.
Im letzten Kriegsjahr.
Mhm.
Und wir sind dann nicht mehr.
Bist ja bombardiert worden in München.
Bombardiert sind wir auch, die unsere Kaserne bombardiert, aber... Naja, da hat dann keiner geguckt, da haben wir bis alle nach Westen geguckt, nach der Normandie. Weil da alles hingekommen ist und wir auch. Und dann 14 Tage unterwegs gewesen, von da bis zum Endpunkt.
Mhm.
Nicht, weil die Schienen immer kaputt bombardiert wurden. Einmal wollten wir ich weiß es nicht, kurzfristig. Also wir sind einfach nie durchgekommen, wenn sie auf einmal ein Stück in Ordnung waren, dann haben wir die Amis auch gewusst, dass sie nicht in Ordnung sind. Oder dass sie noch in Ordnung sind. Und dann haben sie wieder bombardiert.
Dann gab es eine Distanz.
Über Paris sind wir dann von Paris angefahren, also die Fahrt. Und dann von da aus in Richtung Normandie. Aber da sind wir mindestens die Hälfte zu Fuß marschiert, weil da eben kein Transportweg mehr war. Die Bahn war kaputt, die Straßen und die Autos waren so mit Sträucherbjahren, dass man ohne weiteres gedacht hat, da kommt ein fahrender Busch an. Nicht? Also vom Wahnsinn, Auto hat man nichts gesehen. Sonst die haben sich auf bei uns. Zuletzt müssen wir dann zu Fuß gehen, bis zur Front. Da haben die auf jeden einzelnen Mann geschossen, wenn die Jabus das gesehen haben, die Jagdflugzeuge.
Mhm.
Auf jeden einzelnen Mann. Die sind bloß oben rumgefahren und haben geguckt, wo ist was, wo bewegt sich was.
Ja, da habe ich auch mit einem Herrn gesprochen, auch ein Amerikaner, der war so Kampfpilot. Der hat auch eine Einmotorenmaschine geflogen.
Ja.
Genau, und hat dann das auch gesagt, dass er auf die deutschen Stellungen Bomben geworfen hat.
Mhm.
Und scheinbar ist er dann selber in die Mangel genommen worden, beschossen worden, sein Flugzeug, das war dann durchlöchert, ein Flügel hat schon geraucht und dann sind zwei Jagdflieger, Deutsche, aufgetaucht, hat er mir erzählt und dann dachte er, jetzt wird er abgeschossen und die haben ihn dann quasi rechts und links genommen und die sind dann so nah beieinander geflogen und ein Deutscher hat dann quasi so gemacht und dann haben sie ihn begleitet zu einem Flugplatz und haben ihn quasi wegfliegen lassen.
Ja, dann konnte er ja noch rüber. Naja, das sind so eine seltenen Fälle, wo sie sowas machen.
Ja, das sind wirklich so Wunder irgendwie, die man gar nicht glauben kann.
Das ist auch so ein bisschen hinter der Front schon.
Ja.
Nicht? Da ist dann schon mal, ist man ein bisschen humaner, da denkt man auch an den, der da drinnen sitzt.
Ja.
Aber wenn sie vorne richtig Pulver kriegen von allen Seiten,
ja,
mein lieber Mann,
das glaub ich,
suchen sie bloß eine Deckung, das kann ich Ihnen sagen.
Mhm. Wo waren Sie denn an der Front? Oder
ich
an der
Normandie, ich war an der Stelle, wo die Amis waren, gelandet sind, das war ja...
Der Omaha Beach, glaube ich.
Omaha Beach, ja. Und da waren die Engländer, das waren Engländer, Amerikaner,
Kanadier.
Franzosen waren auch da, Engländer und Kanadier und Polen waren auch da, so eine Gruppe. Nicht?
War das denn dieser 6. Juni, dieser D-Day, den Sie da erlebt haben?
Ja, am 6. Juni.
Ja, du hast doch gesagt, die...
Also jetzt, ich würde mal jetzt das Ding anmachen, da können Sie mal sehen, wie die Fetzen fliegen.
Ja.
Du hast doch gesagt, dass du bei der Ausbildung Glück gehabt hast, weil du gute Entfernungen schätzen konntest und weil alle anderen sind nach
Russland geschickt worden. Ja, das kam noch dazwischen.
Ja, und das heißt, und dann war die amerikanische Landung und das heißt, das müsste ich ja, den D-Day selber hast du ja, da bist du später nach erst hingekommen. Nicht direkt
ich bin ja nicht da, bei der Landung war ich nicht da.
Nee, bei der Originallandung warst du nicht da, sondern irgendwie 14 Tage später oder was?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ungefähr 14 Tage später. Mhm. Und nicht, da haben sie Leute zur Ausbildung gesucht und da haben sie die Geschütze, also die Geschütze nicht, aber die Entkernung gemessen müssen. Und das ist gar nicht so einfach, ein Flugzeug zu messen.
Ja, klar, oder ein Schiff, das...
Zu schätzen oder sowas.
Ja.
Und du hast doch gesagt, dein Papa, also mein Opa, wäre schon von Haus aus immer ein guter Schätzer gewesen und hat sich da auch mal schätzen lassen, da auf den Feldern. Und deswegen wäre das irgendwie so...
Das weiß ich nicht.
Du hast mir doch gesagt, dass sie ja immer über das Feld gelaufen sind und dann hat er dich gefragt, wie viel ist das, wie viel Hektar oder was, oder wie groß ist dieses Feld und dass er dich hat schätzen lassen und dir da quasi das bisschen beigebracht hat, wie man gescheit schätzt, so ungefähr. So,
ja, das war ja da.
Das ist wahrscheinlich wichtig gewesen dann im Nachhinein.
Ja, das war dann in dem Zusammenhang vielleicht von Vorteil.
Auf jeden Fall.
Weil sonst wäre die
Ausfahrt gewesen. Ja, das war ja wieder eine andere Sache. Also um diese Leute zu kriegen, mussten die ja ausgebildet werden, die an den Geschützen, die Entfernung und die Vorflug, also die Geschwindigkeit, alles kontrollieren und feststellen können erstmal. Da haben sie Leute gesucht, den Grips nicht, aber die das Empfinden haben. Das ist ja mehr so, das Flugzeug fliegt da oben, da muss man messen.
Wie hoch, wie weit, die Distanz ist natürlich.
Um die Geschwindigkeit erstmal herauszukriegen, muss man so eine große Entfernung, wie Ferngläser, 4 Meter groß, waren die Objekte auseinander, die Austritte von den Lichtstrahlen. Das ist so, je weiter die auseinander sind, umso besser kann man die Flugzeuge oben messen.
Okay.
Nee.
Und da muss man wissen, nicht wo ist das Flugzeug, sondern wo wird es sein, wenn ich schieße.
Wenn Sie es bloß mal so machen, nehmen Sie noch mal und machen Sie die Augen hoch. Und tun Sie mal die beide Hand nehmen und jetzt die Finger so krumm machen.
Mhm.
Oder, und tu die genau die treffen. auf die Dingerspitzen gucken.
Also so.
Ja, aber machen Sie mal langsam, dann werden Sie mal sehen, ob Sie das treffen.
Mhm.
Nur auf mich gucken.
Das ist echt verrückt.
Da haben Sie ja geruckt, da haben Sie gemerkt, Sie kommen nebenan.
Ja.
Sie schaffen das nicht.
Nee.
Ich bin ja nur...
Aha.
Ich stoppe einfach nicht. Und je weiter das auseinander ist, je besser können Sie das... können Sie das einstellen.
Mhm.
Ja, und das haben wir dann da auch noch gemacht. Und dann waren wir 2 Mann, von ungefähr von 450 Mann, waren wir zu 2 Mann, die das konnten. Die wurden alle durchgecheckt.
Ach, Wahnsinn.
Ja, und da waren ich und noch einer, sind wir, und da kamen wir zum Lehrgang nach
Freimann.
Wie?
Nach Freimann doch, denke ich.
Wie ist das jetzt? Wir haben das vorhin da gesagt.
Murnau oder was
nicht? Ist ja egal, so ein Lehrgang war da in München, Freimann, München. Nee. Ich weiß. Ebenfalls wurden wir da ausgebildet und dann kamen wir zurück. Und dann in dieser Zeit, wo wir da den Lehrgang gemacht haben, sind alle, die noch da waren, nach Russland gekommen.
Ah, okay.
Die ganze Ostfront wurde alles ausgeräumt, weil da der Russland Vormarsch war und das war wichtiger als für den Armeedauerfall. Und wir kamen denn dahin und alles, was da noch zu finden war, an alte Schreibstudenhengste da oder Leute, die wurden alle da zum Transport zusammengestellt und nach Westen geschafft.
Mhm.
Und da kam ich dann zum Einsatz.
Können Sie da so einen Tag schildern, wo Sie beim Einsatz waren? Was ging da, wo Sie gesagt haben, da ist dann Schüsse?
Also, wir sind nachts gefahren. Nachts auf den Lastwagen drauf. Der hatte so gut wie kein Licht, gerade dass er von vorne ein bisschen gesehen worden ist. Und so haben die uns 50 Kilometer gefahren, ungefähr. Ich weiß gar nicht, wo ich hingekommen bin.
Ja, das ist ja, man steigt einfach ein und
gar nicht.
Weiß es natürlich
nicht. Ja, und dann, nicht, ja. Dann 50 Kilometer, dann habt ihr irgendwie ein Zelt gehabt oder was und dann ging es weiter am nächsten Tag oder wie?
Wir sind die eine Nacht durchgefahren, dann waren wir in der Kampfspitze von dem Keil, von den Amerikanern, den Durchbruchskeil. Nicht? Die hatten am Booster und so einen Keil gepanzert hatten. Flugzeuge sind sie da drauf gehauen und Panzer gewesen und so weiter, die einen Keil da reingetragen haben, um einen Kessel zu machen, um die Deutschen hinten abzuschneiden.
Ja.
Nicht? Und das war nur der Sinn, deren da vorkommen und links schwenken und sich da mit den anderen, mit den Engländern und Franzosen, die da alle noch waren, nebeneinander zu vereinen und dann eben das, was da eingeschlossen ist, zu vernichten.
Wie war die Stimmung unter Ihren Männern damals? Hat man schon gewusst, dass das jetzt eng werden kann? Oder hat man noch geglaubt, dass man das schaffen kann?
Da hatten wir damals in dieser Situation, wo es um Leben und Tod ging, und wir haben die Amis gesehen und die haben uns gesehen. Und dann haben sie, wir hatten den ganzen Tag Beschuss. Also wenn die Artillerie nicht geschossen hat, dann haben sie waren die Flugzeuge da. Und dann haben sie mit schweren Granatwerfer die Dinge hochgeschickt. Also wir waren ungefähr eine Entfernung zu den Amerikanern, so 700, 800 Meter.
Das ist ja super nah, ja.
Dichter sind wir da nicht zusammengekommen. Aber so weit, die konnten alle Waffen einsetzen und wir hatten Maschinengewehr und Infanteriegewehr und Handgranaten und dann war Schluss.
Ja, ihr hattet doch noch die Kanone, ihr habt auch ein paar Schüsse abgegeben.
Ja, schön wäre es, wenn wir hätten. Ein Panzer war da.
Waren das diese einzelnen Bunker, die man jetzt kennt von Filmen, wo die Deutschen quasi in so Bunkern drin waren und mit dem MG rausgeschossen haben? Oder war die Deckung viel schlechter?
Ja, wir hatten keine Bunker gehabt.
Okay.
Das war ja in der Küste.
Ja, genau, an der Küste war das ja.
Ein Kartoffellager gehabt und da sollten wir uns einbuddeln.
Oh, wow.
Da tun sie mal auf so ein Kartoffellager in den Reihen, da so viel Platz machen, dass man eventuell gedeckt war. Also mein
Weil man Rücken, hatte ja freie Sicht auch noch auf so ein Feld.
Das hatte man ja. Das ging ein bisschen schräg.
Ja.
Schräg hinunter zu den Amerikanern, zum Feind sozusagen.
Aber tiefer, ja.
Nicht? Da konnte man schon sehen. Aber man war auch der MG-Schütze, der Mundischlepper, der hat einen tödlichen Splitter gekriegt in dem Becken. War Fahrer. Nicht? Also so ist das nicht, dass sie da mit Äpfel geschmissen haben oder mit irgendwas. Ja, und also das war schon nicht ganz einfach.
Wie viele Männer sind da ungefähr gefallen damals auf Ihrer Seite?
Genau kann ich das nicht sagen. Weiß ich überhaupt also nicht. Also wir sind jedenfalls, haben da 4 Tage mit dem Ami rum. Mal hat der Ami angegriffen, wir haben uns dann nur verteidigt, wir haben da keinen Angriff gemacht.
Ja.
Dann haben sie ein paar Panzer abgeschossen, weil die zu weit vorgekommen sind, unvorsichtig waren. Da vorne waren noch ein paar Leute mit Panzerfaust und da sind sie denen zu dicht gekommen, haben sie die Panzer abgeschossen. Dann sind wieder alle zurück, keiner von den Amis. Da hat er gesagt, die kriegen wir schon. Da haben sie wieder Dauerfeuer da drauf gemacht mit der Artillerie und Flugzeuge, immer sich abgewechselt. Ne? Und abends haben sie Schluss gemacht, da haben sie Feierabend gemacht, da haben sie gegessen. Die haben gegessen und wir hatten nichts zu fressen.
Ja.
Und die sind dann auch.
Und dann quasi Pause gemacht und sich erholen können und während die anderen im Graben saßen.
Wir hatten ja gewusst, dass wir uns nicht rühren. Wir können nichts unternehmen. Wir können uns gerade verteidigen.
Ja.
Damals noch. Und dann die vierte Nacht, oder das war die fünfte Nacht, die vierte Tag waren wir da und haben die Stellung gehalten, wenn sie gekommen sind. Sie sind dann manchmal versucht zu kommen, dann haben sie ein paar mit dem Panzerfaust abgeschossen, dann sind die anderen sofort zurück. Und dann haben wir natürlich mit dem Maschinengewehr danach die paar umgeschossen, die da umgelaufen sind. Jedenfalls hat sich in den 4 Tagen keine Frontbewegung gemacht, weder vor noch zurück.
Einfach an der Stelle geblieben.
An einer Stelle. Und den 4. Tag wohl in der Nacht, ich war so kaputt, und nicht bloß ich, alle verschiedene andere auch noch. Mhm. Und ich lag ziemlich weit vorne. Hatte mein Ding, meinen Bunker, mein Loch da ein bisschen gemacht. Und war so müde, dass ich eingeschlafen bin und habe nichts gemerkt, dass der ganze Haufen die 4. Nacht abgerückt ist. Und mich haben sie liegen lassen.
Keiner hat sie geweckt oder nach ihnen geschaut?
Die haben nicht, ich lag da vorne und die sind abgehauen. Ich da guck, da denkt er, der ist da kaputt gegangen oder ist tot oder was weiß ich. Jedenfalls, ich habe nicht gehört, ich wurde früh wach. Und ich habe mich bloß gewundert, das ist ja alles so ruhig, keinen Schwanzring zu sehen.
Mhm.
Und da gucke ich, da denke ich, Mann, die Amis fahren ja mit Autos, Straße voller Autos und Kampffahrzeuge nach vorne ins Dorf rein, da war ein Ort. Hinter uns sozusagen war der Ort. Und da habe ich ja gesagt, jetzt weiß ich ja, was los ist. Na, was machst du jetzt?
Mhm.
Und dann bin ich zurück, habe ich gesagt, ich mache weiter nichts, ich ziehe mich zurück ins Dorf und da werde ich mal sehen, ob da jemand von uns ist, von unserer Einheit. Da war alles putzsauber weg. Da habe ich dann nicht die Franzosen in den Keller rein, da waren ein Haufen Franzosen. Aber
Zivilisten dann, oder?
Bitte?
Zivilisten,
Zivilisten, ja. Und die haben wir weiter nicht mehr, das waren noch meist Frauen und ich glaube 2 oder 3 Männer. Und da habe ich den gefragt, wie sieht denn das da im Dorf aus? Die sprachen auch so, wenn sie lange Deutsche da sind, so ein paar Worte haben sie ja gesprochen und verstanden, was ich will. Und dann habe ich gesagt, oh, Alemannpartie. Dann habe ich alle abgehauen, die Sträuche. Und mich da gelassen und nach Jahren gedacht, naja, das kann doch noch ganz gut gehen.
Mhm.
Und dann habe ich erstmal das Maschinengewehr geschmissen. Und das Schloss raus, dass man nicht schießen kann, dass sie uns nicht in den Rücken schießen können, wenn wir da gehen. Und dann sind wir rausgegangen auf die Straße und dann natürlich ein Hoch den Armee entgegen. Ja, die kamen dann auch an mit schussbereiten Waffen. Und ein Zopp, ich habe das immer so und die Leute richtig hoch. Naja, jedenfalls haben sie uns erstmal visitiert, alles weggenommen, was wir hatten. Klamotten auch zum Anziehen hatte ich da gehabt, schöne Sachen, warme. Und das alles weg und voll auf Auto drauf, auf den Jeep und zurück.
Mhm, waren wir zu zweit.
Ja, da hatte ich gesagt, ich bin erlöst.
Mhm.
Naja, und dann immer weiter zurück, von einem Tag bis zu einer. Immer wurde der Haufen größer und zum guten Schluss war bei KN, das ist dann die Normandie, auf den Weiden so ein großer Platz umzäunt mit Stacheldraht und da waren so zigtausend Menschen drauf unter freien Himmel und geregnet hat, da kannst du mal sehen, wie schnell der Rasen ein Morast war, dass du ein bisschen in die Knöchel eingesunken bist. Und wenn du auch gar nicht groß gelaufen bist, aber wenn so viel da lang trampeln und es hat immer ein bisschen geregnet, naja, so ging das denn. Ich weiß nicht, wie lange wir da waren. Eine Woche vielleicht.
Wie wurden Sie von den Amerikanern oder von den Soldaten behandelt? Wurde man da respektvoll behandelt von den Amerikanern?
Ja, mir glaubt das. Ja, gab es keinen. Also ich habe keinen Schlag gekriegt. Und ich war ja auch noch jung, ich war 17 Jahre.
Ja, das haben die ja auch gesehen natürlich, wie alt man war, denke ich mal.
Nicht, wenn sie erst heute 17 Jahre und dann also sowas erleben und wissen nicht, was da vorne los ist und wie man mir angeboten. Aber ich habe mich unstrich verhalten. Nicht? Ich habe da nicht rumprotestiert oder rumgemacht.
Mhm.
Nicht, die da gesagt haben, die wollen ein Dach über den Kopf haben, das hatten die Amis ja auch nicht.
Ja.
Wenn die da wüsste, da hat jeder ein Zelt gehabt und nachher haben wir ja auch ein Zelt gekriegt. Aber jedenfalls waren die ersten paar Tage, das war das Schlimmste, was ich so in dem Schlamm da erlebt habe.
Mhm.
Ja, und dann kamen wir zurück in so ein richtiges Sammellager, das große Zelte hatte, so eine 4-Mats-Zelte. Und da hatte jeder dann auch ein bisschen Unterlage gekriegt, dass er sich auch mal hinlegen konnte. Und nachher hat sich das ja immer alles verbessert. Das nächste Lager gab es dann wieder Feldbetten.
Haben Sie dann im Lager jemanden getroffen, der in Ihrer Einheit davor war? Oder waren die alle woanders? Weil hätte zufällig sein können, dass also da auch jemand gefangen
genommen. Von unserer Truppe habe ich keinen mehr getroffen.
Die waren einfach weg.
Die waren einfach weg. Die waren einfach Richtung Paris. Mhm. Nicht, wir waren, das sind nicht alle so weggelaufen wie die Masse.
Ja, wissen Sie, wie Ihr Kommandeur hieß mit Namen?
Das weiß ich nicht.
Nee. Also man wusste eigentlich ich fast gar nichts, nur man wurde hingefahren und dann...
Da wurde uns keiner gesagt, naja, wir sind das eine Kompanie. Geht in die Stellung, geht in dieses Gelände, da oben den Hügel, Höhe, da waren Äppelbäume und Kartoffeln gepflanzt und hier runter war Weide und dann kam ein Gehöft mit einem Zaun und Garten und was denn so da ist. Das war das, wo ich durch bzw. dran vorbeigegangen bin. Und ungefähr 800 Meter, 700, 800 Meter, da waren von da zurück zu den Amis, waren die Amis. Die konnte man ja sehen.
Ja.
Aber sie hatten nichts dafür, und das haben die auch gewusst, mit unserem Maschinengewehr und mit unserem Karabiner kommen wir noch nicht da bis dahin. Nicht, da ist die Kugel schon so weit unter, da musste das Ding so halten. Und da schießen, da triffst du nichts.
Ja.
Nicht, da mit dem Blödsinn haben wir ja manchmal gemacht, das Langeweile. Und wollten noch ein bisschen Rabatz machen.
Mhm.
Wir haben ein bisschen in die Luft geschossen und dann auch in die, wenn da kam immer so ein Aufklärer, so ein Doppeldecker, so ein alter. Na alt, aber so ein alter Doppeldecker. Und dann, wenn der zur Dichte kam, dann haben wir natürlich danach geschossen.
Ja.
Aber wir haben genau gewusst, ja, so weit weg, da kommen wir nicht hin.
Mhm.
Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls haben wir das denn erlebt und dann bin ich in die Gefangenschaft gekommen. Und immer weiter bis zu der Stelle, wo ich im Lager war. Weil alle Jungen, war ich ganz, die haben dann nicht mehr gewusst, dass ich bei der SS war.
Mhm. Sie haben die Tätowierung auch nicht bekommen damals, oder?
Doch, die hatte ich gehabt.
Okay.
Die hatte ich gehabt. Aber so uns nicht auffällig bewegt. Wir hatten ja auch den Adler hier alles abgerissen, abgemacht, dass man eben nicht wusste, wo der Kerl herkommt. Und ich war jung und da haben sie alle jung und ein bisschen stabilen Leute, die haben sie rausgesucht für eine Arbeitskompanie bei den Amerikanern.
Mhm.
Und da hatten wir dann eben, sind wir in ein extra Lager gekommen. Auch das habe ich, das wäre gleich mal, da war, haben sie dann große Zelte gehabt, keine kleinen, sondern wo man bloß reinkriegen konnte. Richtig Zelte, ein Bett, also so ein Feldbett, so ein
Bett,
ja. Kann man so aufstellen. Und dann zwei oder wie viele Decken gehabt, also richtig gut eingerichtet, Essgeschirr, so ein Heißkocher, wo man, das hatten die Amis gehabt, die haben nach dem Essen das Geschirr richtig heiß abgekocht, Bakterien weg. Da hatten sie große Manschetten gehabt, dass sie dann mal so eine ansteckende Krankheit kriegen werden, wenn sie das nicht richtig befolgen und richtig sauber machen. Da haben sie extra nachgeguckt, ob da richtig das Geschirr sauber macht. Ebenfalls haben wir da gut gelebt, so habe ich daheim nicht gelebt.
Da hatten Sie ja Glück, dass die Kompanie Sie verlassen hat,
ja,
dass dann so ausgegangen
dass
ist das letztendlich.
So ausgegangen ist. Ne? Ich hatte nur Vorteile gehabt. Und ja, da sind wir runtergegangen und von dem Lager waren es ungefähr 50, höchstens 100 Meter. Da ging es runter zu der Kampflinie, zu der Landungsstelle, wo die an Land gegangen sind, die Amerikaner. Nicht, wir sollten da und haben auch dann so eine Schiffe ausgeladen, so eine Landungsboote, die mit Militärsachen so eine, was haben wir nicht alles da, Abladung abgeladen, nicht, so eine Maschendraht und eine Platten zum Flugplatz bauen, wo sie bloß immer so zusammenhängen konnten. Da hat man eben in ein paar Stunden hat man da so eine Landefläche zusammengehangen. Und das war stabil, da war unten brauchte gar nicht sehr fest sein, der Boden. Ich habe mir das ja später mal angeguckt, wo ich dann das konnte und durfte ich ja auch nicht, aber man ist da mal hingegangen. Weil man denn bei dieser Kompanie so ein bisschen Freiheit hatte, nicht? Die hat dann vor allen Dingen Lebensmittel ausgeladen, da haben wir dann mal ein paar Kisten kaputt gelassen und mit nach Hause genommen.
Ja, ich glaube, da hatten Sie echt Glück, dass Sie in amerikanische Gefangenschaft
geraten. Mein Bruder, war ja auch, der war ungefähr, der war an der Wolga, bis zu der Wolga gekommen und sozusagen auf Moskau zufährt, nördlich davon Moskau.
Mhm.
Ungefähr 50, 60 Kilometer von da weg, da ist er gefallen.
Mhm.
Und da ist er gefallen an der Wolga, nicht direkt an der Wolga, aber so für 100, 200 Meter davon weg. Und wir haben dann auch Bilder gekriegt von Angehörigen da, der Zelt lang die Stellung da gehalten. Und da haben verschiedene Soldaten ein paar Bilder immer. Und das haben wir auch da eins bekommen. Aber der große richtige Friedhof, der war direkt an der Wolga.
Mhm.
Und da konnte man noch vor Jahren so im Internet rumstöbern und unsere so Seiten aufschlagen, wo du die ganze Welt angucken konntest, was da ist.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das. Also ich habe genau den Friedhof gesehen, in welcher Reihe der Bruder liegen soll.
Mhm.
Das ist alles da tatsächlich registriert.
Wahnsinn.
Der Kriegsgräberverein, der hat die Einzelliegenden alle zusammengeholt und hat so einen großen Friedhof gemacht. Und das hat mich auch gewundert, dass die das alles da registriert haben.
Unglaublich, dass sie das auch so genau damals schon gemacht haben.
Ja. Und die hatten, wo weniger waren, haben sie Einzelgräber gemacht, aber da waren sie eine ganze große Ruhe, aber die so angeblich nach Reihe und Forma so schriftlich da festgelegt haben, wo er ist. Also das hat mich auch wirklich gewundert.
Ja, das wundert mich jetzt auch, dass das dann so genau aufgeschrieben wurde.
Ja.
Wann ist dein Bruder ist aber... Dann schon einiges. Warst du da auch im Kriegseinsatz, als der gefallen ist, oder warst du da noch gar nicht eingezogen?
Ja, da war ich noch gar nicht eingezogen, Mensch. Ich war 12 Jahre alt.
Der war deutlich älter, der Bruder, oder?
Nee, gar nicht. Der war 4 Jahre älter.
Also auch noch ein ganz junger Kerl.
Ja. Der ist 82 gefallen und ich bin. 82 und
32, 42.
Oder
42.
Komme ich jetzt auf 80. Mhm. 42 und und ich bin nach Russland, oder nach Westen gekommen damals. So eine Zeichen aber das.
Ja.
Dann kannst du mal die Jalousie ein bisschen runterlegen. Bloß ein bisschen, dass es geschafft.
Haben Sie ein persönliches Wunder erlebt in der damaligen Zeit?
Wunder auch, das war alles ein Wunder.
Ja, also jedes Überleben eigentlich, jeder Schuss, der vorbeiging. Also,
du hast ja auch gesagt, dass
gut.
Du hast ja auch gesagt, dass du einen eigenen LKW bei den Amis hattest, oder ihr seid mit eigenen LKWs gefahren und alles.
Ja, sind wir ja auch. Wir waren so eine Arbeitskompanie, wir sind bis Deutschland gekommen, in Opel-Lager, wissen Sie, in Rüsselsheim. Haben Sie nach Rüsselsheim gehört?
Ja, also das kennt man halt durch
das Rüsselsheim. Da sind wir von der Le Havre mit dem Güterzug, unsere kompletten Panzerschaschen, Kräne. Wir waren dann so eine Baukompanie, die nur aufgeräumt hat. Und da hatten wir Kräne, Raubenschlepper, LKW. Das war alles auf, als unser ganzer langer Güterzug, nur mit den Klamotten von unserem Haufen.
Ihr habt also die Feldflugplätze abgebaut oder sowas, hast du doch gesagt.
Und das aber in der Normandie.
Ja.
So. Wie sind Sie dann wieder nach Deutschland zurückgekommen mit den Amerikanern, mit diesen Truppen, wo Sie dann diese...
Ja, ich kam dann nach Deutschland, nach Rüsselsheim.
Das war dann schon 45 oder war das noch 44?
Das war 45.
Mhm.
Das war 45. Im Mai, Juni, Juli, August, so ungefähr. Mhm. Ich und da... haben wir gewusst, dass das unser Ende ist als Gefangener. Aber da haben wir noch ein Vierteljahr für die Amis arbeiten sollen, nicht alle, aber die gerade in so einem Beruf waren, beziehungsweise gar keinen Beruf hatten.
Ja. Zu jung natürlich, um irgendwas gelernt zu haben. Wissen Sie noch, wo Sie waren, als das Kriegsende bekannt gegeben wurde?
Oh, da waren wir noch in Frankreich.
Mhm.
Da haben wir noch schwer.
Naja, aber ihr hattet es ja nicht so schwer wie zum Beispiel die Französischen.
Wo das Kriegsende bekannt gegeben wurde, da waren wir in Le Havre und haben eine Kaibau aufbauen müssen,
mhm,
die in der Bombardierung in der Zeit eben, die von den Amerikanern kaputt gemacht worden ist, aber natürlich deshalb, weil die Deutschen da drin ist.
Da war der U-Boot-Bunker, oder? War das
ja,
nicht da?
Ja. Da war eben ein Bunker, ein richtiger Bunker, guter, und der war unter zwei Betonplatten oben drüber. Die hatten so eine, für die Schiffeentladung war doch Ebbe und Flut, mhm, und das war ein Unterschied von über 7 Meter.
Ach Wahnsinn.
Und da haben sie einmal Ebbe, konnten sie ranfahren mit den Autos an den Kais,
mhm.
Und wenn Flut war, sind sie eine Stelle höher gefahren und konnten auch ohne große zusätzliche Geräte, also so eine Treppen da, die Leute entladen, sondern die sind so ausmarschiert, wie war die Ebene und da war das Schiff.
Mhm.
Also das ging wunderbar. Das war alles kaputt und die lagen übereinander zusammengebrochen, die ganzen Gebäude, was die Franzosen da gemacht haben, wurde bombardiert. Deutsche Soldaten unten im Bunker drin. Und ja, und wir sollten das aufräumen, Platz machen, mhm, aufräumen und so weiter und an die Seite schaffen. Und wir hatten ja auch große Maschinen gehabt, da kannst du bei so einem Beton kannst du ja nicht mit der Hand machen. Ne?
Wie war das mit Blindgänger?
Ja.
Blindgänger?
Ach, da hat keiner Blindgänger geguckt.
Ist ja nichts explodiert, nichts? Gar nichts. Nee.
Und aber in dem Bunker, der war ja besetzt von deutschem Militär.
Mhm.
Und die Gebäude sind so zusammengefallen, dass die nicht raus konnten. Nicht die einzelnen Etagen. Große Betonflächen mit Querwänden und so weiter. Jedenfalls die da drinnen saßen, die hatten keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und sind elendig zugrunde gegangen.
Mhm. Ja, richtig schlimm. Mal diese Bunker gesehen, da kann man sich ein bisschen vorstellen,
ja,
wie es ist, darin gefangen wohl, zu sein.
Der
ja,
ist wohl gut für das, was außen auf einen zukommt. Aber wenn da so verschiedene Lagen
ja,
sind, nicht erster und zweiter, und dennoch das Dach oben drin, das war ja so ein Paket, das war ungefähr 4 Meter hoher Grümpel.
Mhm.
Und da haben wir dann von den Amis Bagusse Bagger gekriegt, also wir waren eine regelrechte Kompanie, die so eine, bei den Pionieren,
mhm,
von den, aber wir hatten sämtliche Maschinen gehabt, die man dafür sowas braucht, aber in der Zeit sind wir da nicht hingekommen. Und die waren ja auch schon tot lange, die waren,
ja,
das war da schon über ein Jahr da kaputt gelegen.
Habt ihr auch Blödsinn gemacht mit den ganzen Zeug?
Und die Franzosen, die haben das, kam ja dann dazu und haben da mit uns gesprochen. Und die haben auch gesagt, ja, ja, sie haben da gehört, dass sie da unten schreien. Und sie haben aber versucht, da hinzukommen. Sie sind nicht durchgekommen,
mhm,
weil sie einfach die passenden großen Maschinen nicht hatten.
Mhm.
Also die haben die unten da um Hilfe schreien sehen, aber...
Konnten nichts machen.
Konnten gar nichts machen. Es war alles so stabil gebaut und Beton, der ist so recht... Der kann recht fest werden.
Ja,
jedenfalls, das war meine letzte Arbeit.
Im Krieg sozusagen, wo der Krieg noch angedauert hat.
Ungefähr.
Ja.
Aber ich sollte noch, nachdem in Deutschland sollten wir auch noch was machen. Da habe ich dann ja auch noch bin ich gefahren. Da habe ich einen Schlosser kennengelernt, aber der gut schmieden konnte, mhm, und so eine Sache machen konnte. Und der hat dann so für die Türe, für die Amis gemacht, für schöne verzierte Türen, das gab es ja damals noch nicht zu kaufen und so ein Zeug. Das hat der gemacht, so quasi mit der Hand. Also der hat was drauf, ja.
Ja.
Und ich habe mich an so eine Leute immer gut dran gemacht, Nicht, da kann man immer viel lernen.
Das stimmt, ja. Haben die Amis einen Unterschied gemacht zwischen SS- und Wehrmachtssoldaten?
Das haben die nachher gar nicht mehr gewusst.
Das haben die gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann
ich habe mich, hab mich nur einmal das angegeben, dass ich bei SS war.
Mhm.
Und das habe ich dann immer vergessen. Und die Lagerkontrolle, also die Lager, wenn die belegt, neu belegt wurden, dann haben die jeden registriert, also jedes Mal eine registriert. Und da habe ich dann gar nicht mehr das SS gesagt.
Mhm. Und das war schlau wahrscheinlich.
Das ist so verloren gegangen.
Ich weiß noch, bei den Russen im Lager musste man immer die Arme hoch zeigen, ob man da diese Tätowierung also hatte.
Das brauchte ich nie.
Ja, das war auch gut, weil die haben dann auch geschaut, manche haben versucht, sich das rauszuschneiden, aber wer eine Narbe dann unterm Arm hatte, ja. Und dann wurde man, glaube ich,
von den Russen... Sagen, wie ich das gemacht habe. Ich habe das nicht geschnitten. Also ich hatte zufällig einen Sanitäter neben mir liegen.
Mhm.
Und das war so ein ganz passanter Kerl. Und da habe ich in das Gesellschaft. Wir haben zusammen nebeneinander unser Bett gehabt. Sag mal, wie kann man das rausmachen da? Ja, meinte das. Ich sagte, rausoperieren, rausschneiden. Hat er gesagt, das ist nichts. Dann ist da ein Loch und da sieht man schon von Weitem, als da drin rumgefummelt hat und dass da, nee, dass da was war. Das hat keinen Zweck. Da hat er gesagt, weißt du, was wir machen? Wir machen das wund.
Mhm.
Und jeden Tag oder jeden zweiten Tag, das wird natürlich ein bisschen wehtun, haben wir ein bisschen, wie ist das Zeug? Nicht Desinfektionsmittel, sowas ähnliches.
Jod oder sowas?
Jod
oder Ether oder zum Ätzen.
Ja, so ein scharfes Zeug da drauf gemacht. So, wo man sagen, so Wundreiniger, was so die einzelnen äußeren Schichten abgetragen hat. Und ich sagte, das machen wir auf. Du wirst sehen, da wird man kaum was sehen.
Mhm.
Naja, an die erste Zeit hat man ja so allerhand gesehen, aber dann mit der Zeit.
Mhm.
Machen wir hier das Hemd auf. Ich weiß ja leider nicht.
Ist es an dem Arm oder wo?
Das hier sieht man gar nicht.
Nee. Ja, das war ja ein guter Tipp dann von dem Sanitäter.
Und hier war es so krumm, wenn es auch das nicht so ein regelrechter Schnitt war.
Mhm.
Das Loch ist einfach so flach zugewachsen. Das hat auch noch mindestens ein bisschen gedauert. Und er hat mir immer Salbe gegeben und so Zeug gegeben. Und das ist so schön verheilt.
Ja, man sieht gar nichts mehr.
Man sieht tatsächlich
nichts mehr. Das war echt ein guter Tipp von dem.
Es stand, war ein A drin.
Okay.
Die Blutgruppe war immer drin.
Mhm.
Ich hatte Blutgruppe A.
Ich bin auch Blutgruppe A.
Ja?
A negativ bin ich, ja.
Negativ, ja. Na, A ist das Schlechteste, was es gibt.
Ehrlich?
Ich glaub, die haben damals noch gar nicht mit positiv und negativ irgendwie unterschieden.
Das weiß ich auch gar nicht.
Ja, die ersten Blutgruppen, das waren nur A, B, C oder 0 oder sowas. Und dann haben sie noch einen Rhesusfaktor rausgefunden, dass der auch noch eine Rolle spielt. Und inzwischen hat man noch einen zusätzlichen Faktor rausgefunden. Also
aber wieso ist A das Schlechteste gewesen?
Die ist deshalb gewesen, weil man das Blut mit keinem anderen mischen kann.
Mhm.
Nicht, also du kannst nicht so bei den anderen Blutgruppen, kannst du A nehmen, B nehmen, was so.
Okay.
Ja, B gibt es ja gar nicht, gab es ja bloß drei, glaube ich.
Ja, A, B und 0. Eben 0 ist, glaube ich, das Universelle, 0, wo überall passt.
Also 0 kann man überall einsetzen.
Ja.
Nicht? Und dadurch, wenn ich eine verpasst gekriegt hätte, bis einer A-Blutgruppe hat,
dann ist eh schon aus, bis dann der nächste kommt.
Brauchst du keine mehr.
Ja, und ihre Eltern waren während des Krieges in Berlin weiterhin bei ihrer Landwirtschaft.
Die waren nicht mal in Spreewald, ja.
Okay.
Cottbus, wenn ich das...
Ja, Cottbus ist, sagt mir was.
Das ist näher dran, ja.
Wie haben denn die den Krieg erlebt? Ist ihr Vater auch eingezogen worden oder ist der...
Mein Vater hat den Ersten Weltkrieg schon mitgemacht. Oh. Und dann wurde er so nicht eingezogen. Aber als die Russen vor der Tür standen, da wurden nochmal alle Leute zur... Volkssturm aufgerufen. Da kam, mussten sie alle nochmal mitmachen.
Ich glaube, ab 12 Jahren war das, oder der Volkssturm, und dann bis über 60 Jahre oder so.
Ja, ja, da über 60 Jahre. Das war, solange du laufen kannst.
Wer ein Gewehr halten kann, musste los, sozusagen.
Bitte?
Sag, ja. Wer ein Gewehr halten konnte, musste.
Der musste los. Der musste dahin. Aber der ist als. Ja, und der ist denn bei Nacht und Nebel. Also Cottbus war von uns so also 1 Kilometer rundgerechnet weg. Cottbus, und oder? Da ist er nachts abgehauen. Und hat sich über die Dörfer nach Hause geschlichen, über den Wald immer möglichst genommen und aufgepasst, dass vorne einer keiner ist.
Na gut, dass er sich auch auskannte in den Wäldern.
Ja. Das war naja, ja auch ich meine, das ist ja, wenn man da groß wird. Da,
ja eben, das war ja ein Vorteil, dass man...
Also sonst wäre das ja schlecht.
Da musste man ja nach in, das war ja die zentrale große Stadt, da musste man, wenn man irgendwas kaufen musste, hin oder...
So haben sie sich eingegraben, so einen versteckten Bunker gemacht, aber auch, wir hatten so Mauersteine, wissen Sie, die richtigen kleinen Mauersteine, die man so hat, zu Hause aufgestapelt gab, weil wir noch bauen wollten, und da haben sie so ein ganzes Stück aufgestapelt, und da haben die den Stapel so gelassen, so ganz natürlich, wie er ist. Und da haben sie bloß ein Loch da reingebracht, ausgenommen die Steine. Der eine oder da haben sich die Leute da versteckt, die da drin auch. Haben ja ein paar Stück drin reingepasst. Und einer muss das ja von draußen wieder zumachen.
Ja, ja.
Nicht, dass man von außen nicht sehen kann. Und so luftdicht ist der ja nicht, der ganze Bunker. Nee. Und das war das Gute, da brauchte man kein Loch lassen, um neuen Sauerstoff reinzulassen, sondern der ist automatisch gekommen. Da hat der Wind ein bisschen durchgezogen und so weiter. Mhm. Trotzdem hat man von außen nicht gesehen, dass da mal einer eingebunkert wurde.
Wo war das?
Aber einer musste, meine, oder mehrere müssen schon wissen, nicht, sonst sind sie da drin gewesen, die konnten nicht raus.
War das im Hof oder wo bei euch?
Oder wo das war auf dem Hof da, ja. Weil, wo das jetzige Haus steht, hinten an der Seite.
Und da war der Vater sozusagen.
Das war mein Vater.
Der hat sich da versteckt oder was?
Und der ist ja dann, hat den Krieg ja überstanden, ja.
Und als die Russen gekommen sind, haben die dann, weil man hört ja immer nur die ganzen Schreckensnachrichten, was da alles geschehen ist mit der Bevölkerung.
Das war schon so gewesen.
Ja gut, aber da warst du ja wahrscheinlich noch in Gefangenschaft zu der Zeit.
Was?
Und als die Russen bei euch
ja, genau, aber die Eltern,
in Gefangenschaft.
Da war ich in Gefangenschaft.
Aber die Eltern haben es wahrscheinlich miterlebt, was da passiert ist.
Also dann bist du ja auch erst, du wusstest ja gar nicht, ob du nach da wieder zurückgehen
also
solltest.
Also meine Frau hat das ja mitgemacht. Ja. Mhm.
Ja. Naja gut, also, da war die, wie alt, 5 oder 6 oder sowas. Ne, ja, 4. Die ist 40 geboren, also war sie 5 Jahre, als die Russen gekommen sind.
Weil, das ist ja egal, weiß ich, von 5 Jahren. Weiß
ja, wenn die ist 40, die Mama ist ja 40 geboren, 1940. Und 45 sind 5 Jahre oder 6 Jahre. Da war sie 6 Jahre alt gewesen, als die Russen gekommen sind.
Die war nicht so alt.
Oder war sie nicht mal so alt, ja. Mhm. Auf jeden Fall jung, sehr, sehr jung. Nein, ich weiß nicht, ob man noch da großartige Erinnerungen hat.
Machen wir das dann weiter wieder an.
Naja, warte mal, die Geschichte war ja noch, dass du dann in Rüsselsheim warst und dann solltest du dann auch arbeiten, aber du hattest doch keine Lust, und so hatte ich dich verstanden. Du wolltest doch dann da weg. Und dann hat ja doch der eine gesagt, ach, geh lieber nicht, und du bist dann doch noch gegangen, oder? Wie war das?
Ach so, naja, ich hatte ja auch Kontakt gehabt zu anderen, und die sind einfach abgehauen, nach Hause gefahren. Und da habe ich gedacht, naja, wir hatten ja noch keine Entlassungspapiere und nichts.
Dann haben sich gedacht, machen sie auch mal, oder?
Du musst dich selbst entlassen.
Und dann hatten wir auch noch Geld zu kriegen, also wir haben in der Gefangenschaft sogar verdient, das Geld. Haben wir dann zum Schluss ausgezahlt gekriegt? Ich habe dann 4.000 Euro gekriegt.
Oh, ja.
Richtig viel.
Das ist ganz schönes Geld damals gewesen. Und das hat sich die DDR-Führung genommen.
Also Sie sind dann von Rüsselsheim, wollten Sie dann wieder in die Heimat zurück?
Ja, wir waren von Rüsselsheim in die Heimat. Und
Wie war das Wiedersehen mit Ihren Eltern?
Naja, ich will nur mal vorher erzählen. Also wir sind da nach Rüsselsheim gekommen. Da hieß es denn noch Vierteljahr arbeiten und das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja auch. Und einer von uns, der da auch kannte, das war einer aus Marz, der Sangerhausen, glaube ich, war der sogar, weiß ich den Namen, Sangerhausen, der hat, mit dem war ich so im Briefkontakt und der hat mich geschrieben, ich bin gut nach Hause gekommen, mach alles fertig und komme auch. Hau auf.
Ja gut, Sangerhausen ist ja in Thüringen und jedenfalls ist das in Brandenburg.
Habe ich nicht lange überlegt. Ich habe mir wir hatten ja auch eine Küche da, die uns versorgt hat. Da bin ich noch hingegangen, habe noch so Sachen geholt, dass ich unterwegs was hatte, aber damit schon gerechnet, dass es in der DDR nichts gibt. Und so war es auch. Und bin nach Bebra, weiß ich zufällig, da war der Übergang, da konnte man dann in die DDR illegal einreisen. Das konnte man damals schon, aber alles illegal. Du warst einfach drinne, bist da eingestiegen und bist rübergefahren. Hast ja nicht gewusst, was die mit einem machen. Mhm. Und da sind wir bis nach Erfurt gefahren, weiß ich, und da haben sie uns alle raus. Russen haben da draußen gestanden. Ich dachte, naja, jeder hat Maschinengewehr und hat Maschinengewehr, die Maschinenpistole. Und mal sehen, was passiert. Nicht? Und dann sind wir abtransportiert worden in so ein Büro-Dings, da Lager oder was das war. Lager war es nicht. Wir wurden da registriert. Mhm. Die haben nur alle, die vom Westen kamen, alle Einreisenden registriert. Also da war die erste Aufnahme, da waren wir dann so. Ja, und was nun? Ja, und von da aus wurden wir weitergeschickt. Bis nach Glöwen, das ist da Norddeutschland, an der Strecke von Hamburg nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg, da in der Nähe ist das auch. Da sollten wir 4 Wochen Quarantäne, also dass wir keine feindliche Bakterien
kein Corona sozusagen Corona mitbringen. Und sowas.
Ja, oder sowas. Jedenfalls, und wir werden gut verpflegt. Ja, haben sie uns gesagt vorher.
Scheißdreck.
Damit wir den Mut nicht verlieren.
Ach so, ja.
Jedenfalls, das Lager, da sind wir reingekommen, ausgeräumtes Lager, ausgeräubert. Alle, die ganze DDR hat sich da seine, und die Berliner haben sich Tieren und alles haben sie ausgebaut, bloß damit sie was für ihre kaputten Häuser, um wieder was zu bauen, haben. Material gab es ja nicht. Irgendwas sind wir da reingekommen und wir haben in den 4 Wochen sollten wir da bleiben und da haben wir nicht einen Funke zu essen gekriegt.
Vier Wochen lang nicht.
Ja, was machst du da? Ja, wir sind in den Zaun, haben wir Löcher reingemacht, dann waren wir einzäunt, wir waren ja da drinnen. Die haben uns nichts zu essen gegeben, gar nichts, sich gar nicht darum gekümmert. Und dann sind wir nachts ausgebrochen. Und haben bei den Bauern die Kartoffeln gehoben, wo sie die Kartoffeln drin hatten, haben wir die Kartoffeln rausgeklaut und dann sind wir wieder zurückgegangen, weil wir da unsere Klamotten hatten und dann haben wir uns da wenigstens Kartoffeln gekocht. Das war unser Leben.
Wahnsinn, das ist echt unvorstellbar.
Ja, das ist unvorstellbar und das war, und wenn man denn, nun sind wir ja nicht, waren ja gut genährt bei den Amis, nicht, und bei den Deutschen da, also da konnte man schon noch was von den Rippen runterschneiden. Aber trotz alledem, 4 Wochen ist eine lange Zeit, wenn man denn da bloß sitzt. Naja, und dann, als soweit war, in Zug rein und Richtung Heimat, Richtung erstmal nach Cottbus, also die Richtung. Aber ich bin zwei Haltestellen von der Bahn. Dann bin ich ausgestiegen, dann war ich so fast zu Hause. Dann hatte ich noch 7 Kilometer Fußmarsch und dann war ich daheim. Und als ich das gesehen habe, alles, also wäre ich bloß da geblieben, und keiner gekommen. Ja, so sah das da aus.
Haben Ihre Eltern gewusst, dass Sie leben?
Sie haben nicht gewusst, dass ich komme.
Gott, das ist echt schlimm.
Keiner hat gewusst.
Gut, ja, die haben schon gewusst, dass du überlebt hast, oder?
Dass ich das, dass ich was?
Dass du überlebt hast und alles.
Ja, das haben sie gewusst. Ich habe man konnte von Roten Kreuz mal so ein Stückchen Karte nach Hause schicken.
Okay.
Und das habe ich überlebt. Wie lange das dauert und wo ich da noch überall hin musste, das war vollkommen fremd. Und jedenfalls war ich dann zu Hause. Dann habe ich ja die Scherben gesehen.
Mhm. Und die Erzählungen, was die Eltern alles durchgemacht haben im Krieg.
Ja, die haben viel durchgemacht.
Mhm.
Die haben, naja, mehr wie ich will ich ja nicht sagen, aber die haben auch schweres durchgemacht, ja.
Und auch beschossen worden, oder? War da nicht was? Die Scheunen und so.
Bei uns ist ein Haus abgebrannt, eine Stallung und dann auch eine Scheune, die man gebraucht hat, das Landwirt.
Die Tiere wahrscheinlich alle weg gewesen, könnte ich mir vorstellen, dass die alle weggenommen wurden.
Ja, das Viehzeug, also, naja,
ein
Bauer kann ohne Viehzeug nichts machen, zum Beispiel die Pferde. Die,
ja.
Die Pferde haben sie uns beide Zugpferde weggenommen, die wir hatten. Und dann ist uns eigentlich gar keins geblieben, aber dann haben wir uns so ein blindes Pferd einfangen können.
Mhm.
Das hatte bloß noch ein Auge. Und das andere war ausgeschossen, aber das konnte gut laufen. Und war ein liebes Pferd, fleißiges Pferd. Und das haben die mit einem Ochsen zusammengesperrt. Ein Ochse und ein Pferd.
Die waren keine Freunde.
Und
da habt ihr die Feldarbeit gemacht, ja.
Und dann, so sind wir dann gefahren, bis das Junge, weil die Russen uns alles genommen, alle Pferde anderen genommen haben, alle brauchbaren Pferde, mussten wir 3 Jahre, dann kann man so ein Pferd zum Ziehen anlernen. Mhm. Und so lange musste man mit dem blinden Pferd
arbeiten, blind, einfach, ja.
Und also auf ein Auge konntest du noch sehen.
Mhm.
Und den Ochsen arbeiten, also das war natürlich nicht mal zur Arbeit, ja. Und umständlich und so weiter. Aber man hat es doch geschafft, so halbwegs. Und man hatte dann zu essen und so weiter. Und die anderen Leute mussten ja schwer Kohle am Schieben da in der DDR.
Nee, ihr habt ja auch Abgaben gehabt dann für die Russen und so weiter. Die haben ja dann, das war ja auch nicht so.
Was?
Das war ja auch nicht besonders freundlich, die russischen Abgaben, da die Zwangsabgaben,
ja.
Die haben ja auch ganz schön was von euch haben wollen dann.
Wir mussten ja ganz Russland ernähren, der DDR damals. Die wurde, was es halbwegs geht, dass sie wieder so viel zum nächsten, für die nächste Ernte hatten, das hat man ihnen so gelassen. Alles andere ging ab nach Russland.
Genau.
Also haben sie quasi zwei Diktaturen erlebt.
Ja.
Einmal Hitler-Diktatur und einmal die DDR.
Ja, dann das noch dazu, denn zu allem Übel. Die dann einen das schikaniert haben.
Wollten euch ja erklären, wie man alles am besten
macht. Und die Kerle, das waren ja genauso, die nichts hatten. Die wollten ja auch leben. Mhm. Da war eben alles so, die Stadtbevölkerung, die dann im Nachhinein, als ich dann zu Hause war und dann hat man Kartoffeln, musste man abliefern. Die ersten Jahre haben wir sie direkt in die Stadt zu Verbraucher hingeschaffen müssen. Und nachher, dann hat man sie in Waggonweise, Güterzugweise, sind sie denn verladen worden. Aber die sind nicht nach Deutschland gekommen, sondern die sind nach Russland gekommen und haben da die Bevölkerung am Leben halten müssen.
Aber die Russen waren ja zum Teil auch arme Teufel, die da in der Armee gewesen sind. Du hast doch was erzählt, von, dass da welche, die sich Räder genommen haben und die wussten nicht, wie die gehen, wie man Rad fährt und dann haben sie weggeschmissen, weil sie gedacht haben, sie sind kaputt, weil sie nicht mehr gerade nicht fahren konnten.
Weil sie es noch nie gelernt haben.
Naja, wenn man noch nie so ein Rad in die Finger hat.
Nee, klar, dann kann man es nicht.
Man sieht hier irgendjemand, der fährt und dann, oh, will ich auch.
Und dann wissen sie, dass sie auch gefahren sind, wissen sie, wenn man dann oben ist, dann tut man mit den Hintern machen, damit man
nicht umfällt. Genau, dass man ja das Gleichgewicht halten kann. Wie lange haben Sie in der DDR gelebt? Bis zum Fall der Mauer oder
waren Sie...
Ja.
Nee. Ich war eher weg.
Okay, jetzt haben Sie abgekaut dann.
Ja.
Wie haben Sie das geschafft?
Ich hatte... mir war das alles so ein bisschen zu komisch. Die DDR... ich könnte mich damit nicht anfreunden und dann hatte ich auch ein schlechtes, ich habe ein ganz schlechtes Jugend zu meinem Vater gehabt. Also die war nicht gut. Das Ganze, meine ganzen Jugendjahre, die waren nicht gut gewesen. Und so habe ich mir dann falsch vieles mitmachen müssen. Und ich habe mich nie so richtig zu Hause gefühlt, daheim gefühlt. Und als ich dann so alt war und so, naja, als ich dann von da zurückkam, weil das ja aus der Gefangenschaft kam, da war ich ja quasi so ein Mann gewesen, ein junger Mann von 21 Jahren so ungefähr. Nicht, da ist man ja nur aus dem Schneider. Und dann habe ich gesagt, hier für die DDR schuften, meine Knochen kaputt machen, ich hau ab. Und dann bin ich, aber sind wir, dann hat die meine Frau geheiratet, also wir waren dann verheiratet.
Die war auch aus dem Dorf, oder? Die ihre Frau?
Ja, das haben wir dann noch gemacht. Und dann sind wir eben abgehauen.
Wann war das ungefähr, in welchem Jahr?
Und das war 1958, würde ich sagen.
Und wie haben Sie das geschafft, über die Grenze zu kommen? Weil die war ja schon richtig bewacht.
Die Grenze war damals noch nicht da.
Okay.
Eine richtige Grenze nicht. Wir sind über West-Berlin. Nicht, da konnte man noch rein. Und dann sind wir rein. Aber es sind Friedrichsfelde, wie es war, glaube ich, ist die Ecke der Bezirk Friedrichsfelde. Da sind alle hin, die wurden registriert und richtig Buchführung geführt und so weiter und so weiter. Und dann sind wir alle zum ersten Mal mit dem Flugzeug geflogen, Flugzeug rein und sind bis nach Frankfurt am Main geflogen, auf dem Flughafen. Ja, was wolltest du jetzt werden? Ja, habe ich gesagt, da wollte ich irgendwie erstmal nach der Pfalz wollte ich, weil das Wein ist, guten Wein gibt und Wein.
Und dann haben Sie gedacht, Bier ist noch besser und sind dann weiter nach Bayern.
Noch nicht gleich. Und dann sind wir nach der Pfalz. Und von der Pfalz, naja, das war da auch gar nicht so einfach. Ne? Also einfach war es nirgends. Nicht, ja, was machst du jetzt? Jetzt müsste man ja irgendwo was arbeiten. Ja, wo kannst du halbwegs gut Geld verdienen und wirst nicht so strapaziert. Und da hatten wir einen noch im Zimmer gehabt, der auch gesagt hat, er geht zu den Gerüstbauern. Die bauen so eine Gerüste auf, nicht, für die anderen und so weiter. Aber das war auch so eine Mordsarbeit.
Ja, da auch in der Stadt. So eine,
damals gab es noch keine Rohrgerüste, eiserne, sondern so eine Leitergerüste. Da waren die Leitern so 12 Meter lang. Und die müsste man hochstellen, dann müsste man da hochkrabbeln und immer die Belege raus, die Bretter, die Bohlen auflegen, damit man da oben lang gehen konnte. Erst musste man sie festhauen und das alles auf die losen Leitern stellen. Die waren da noch ganz lose, wo es gegengestellt. Also das war Himmelfahrtskommando.
Ja, genau. Nicht. Am Schluss stürzt man ab, da hat man auch nichts davon.
Und da haben wir dann mitgemacht, habe ich da 3 Jahre. Und dann bin ich, gesagt, das mache ich nicht mehr, das da rumklettern auf Knochen brechen noch. Jedenfalls nicht, dann habe ich eine Weile Kraftfahrer gemacht. Und das war auch so ein Hungerleider, der bloß die Leute ausgenutzt hat. Da habe ich dann wieder aufgehört. Und dann bin ich zu einem Landschaftsgärtner, weil ich ja von Land komme, Landschaftsgärtner. Und das war eine tolle Sache.
Da. Das glaube ich, ja.
Und das Landschaftsgärtnerei, da haben wir für die Neubauten die Anlagen gemacht, außen den Rasen gesät, Sträucher gepflanzt, wie die neuen Siedlungen so angelegt worden sind. Und Tore gemacht für die Einfamilienhäuser. Also wenn er Geld hatte und ein Haus gebaut hat, dann die Holzarbeiten, die Zäune gemacht. Das habe ich dann gemacht. Aber auch draußen wenig. Ich habe es drinnen immer zurecht gemacht, also wenn das gemacht wurde. Ich hatte dann einen richtigen Job, also einen richtig guten Job.
Und auch was Spaß macht letztendlich, ja, und nicht nur
das,
gefährlich.
Das hat nicht jeder gemacht und konnte nicht jeder. Und ich konnte es auch nicht, aber ich war ein wenig clever, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Und dann war ich noch, dann sind wir noch nach Karlsruhe gekommen. Da mussten wir Bäume umsetzen, große alte Bäume in dem Park von Straßen, bei Straßenrändern ausbuddeln, wo die Straßen verbreitert wurden.
Ah, okay.
Die waren die Bäume im Wege, war schöne Buchen und was da alles war, schön gewachsen. Die waren zu schade abzusägen, sondern die haben wir ausgraben müssen und in die Neusiedlungen fahren, wo sie wieder neu eingepflanzt wurden. Das haben wir ein paar Jahre gemacht. Ja.
Also eine gute Idee, finde ich, bevor man die abholzt. Ja.
Und das war eben so ein Sonderkommando, nicht? Und wenn man so eine Sonderarbeit hat, da kann man sich dann die Arbeit ein bisschen besser einteilen. Mhm. Nicht? Da weiß man nicht, wie schnell man arbeiten kann. Und da haben wir eben so schon, wir haben immer gemacht, aber auch die PHP. Ja, und das ging dann das war dann, habe ich auch nochmal so ein Ding gedreht. Dann kam eine Firma an und sagte, oh, kommt doch mal, ich habe da so einen schönen Eichhahn, wie war das, weiß ich noch. Und der hat gesagt, ich möchte so ein Bein stehen lassen. Und die haben ein Bein stehen lassen, ich bin fast in Ohnmacht gefallen, als ich denke, sie sind aber viel zu groß. Da habe ich gesagt, den nehmen wir nicht hoch, den schaffen wir nicht. Ne? Mhm. Und so war es auch. Und die Maschine haben wir dabei kaputt gemacht. Ja. Und dann war ich diesen Job los. Aber dann bin ich da auch weg abgehauen.
Mhm.
Also was habe ich denn gemacht? Was haben wir denn gemacht? Oder waren wir noch bei, wir haben da denn, ich weiß gar nicht was, dann sind wir da in der Pfalz rumgemacht und haben da Brücken gebaut oder Brücken mitgebaut und Bahnlinien, also das, da hat man da so eine Sachen gemacht manchmal.
Hatten Sie noch Kontakt zu Ihren Eltern? War das möglich, Kontakt in die DDR zu halten?
Ja, aber auch kein nicht großen Kontakt. Wissen Sie, die wollten das auch zum Teil gar nicht,
so,
dass man den so einen Kontakt hat, da wird man immer daran erinnert. Ja, was habe ich da verkehrt gemacht, warum, dass die weggelaufen sind. Ich war dann da weg. Und da war ich mal eine Zeit lang zurück und dann sind wir wieder abgehauen.
Die waren ja voll der Abenteurer.
Ja, richtig, kann man so sagen.
Ja, haben es recht gehabt. Und wie sind Sie dann nach Bayern gekommen?
Nach Bayern bin ich gekommen wir waren in Hessen.
Mhm.
Hessen ist eigentlich auch nicht schlecht. Und da waren wir in Hessen, hinter Bad Homburg, da in Taunus. Bad Homburg ist so in Frankfurt, das ist der Flughafen. Und da sind wir dann dahin gekommen. Und da wurden wir so quasi abgeworben von einem, der uns gekannt hat und auf so einer Hühnerfarm.
Mhm.
Und dann war ich Hühnergärtner. Also der hat aber nicht gleich versorgt, die Hühner. Ich sollte ursprünglich, die hatten Obstbäume gehabt und da ich da so ein bisschen gärtnerische Kenntnisse hatte, ich hatte ja andere auch, aber dann war ich mal eine Zeit lang Hühnergärtner. Also Hühner, also Obstgärtner.
Mhm.
Ich musste die Bäume schneiden, musste die Bäume pflücken, spritzen und wir arbeiten außen sauber halten und so weiter. Aber alles so maschinell. Und da habe ich das da gemacht. Und dann musste der da weg, weil er Riesenflächen als Bauland verkauft hat.
Okay.
Und da haben die Bonzen von Frankfurt und Bad Homburg und da
haben sie ihre Häuser gebaut.
Villas gebaut. Ja. Häuser nicht, Villas.
Mhm.
Da sind Prachtvilla da aufgestellt und da haben wir dann noch außen. Ja, und der hat den Krach gemacht, weil nebenan, gar nicht weit weg, die Hühnerställe waren und das hat ja auch gestunken.
Mhm.
Und
das hat ihn dann gestört wahrscheinlich.
Ja, da hat er so einen Krach gemacht Und da hat er gesagt, wenn wir nicht da die Gegend verlassen, dann brennt er uns die ganzen Häuser an. Und da hat der Chef, der hat ihn ja auch vorher die Ackerflächen, die Flächen, Bauflächen verkauft. Nicht? Und das haben die vernünftig den Gestenk nicht gehabt. Und dann ist er, hat er alles woanders im Rheinland.
Im Rhein-Main-Gebiet.
Richtig, am Rhein, da in der Rheinebene. Das ist
bei Darmstadt, nicht
Dorf.
Ist nicht weit weg von Rüsselsheim.
Ja, dann hat sich ja wieder der Kreis geschlossen, dann waren sie ja wieder in der Nähe.
Dann war ich wieder da.
Ja, waren auch nicht weit weg, ja.
Und dann, von Rüsselsheim. Von Rüsselsheim, wo bin ich denn hin? Von Rüsselsheim.
Nee, von Kelkheim.
Da sind wir dann gleich zum Campen. Ja, von Kelkheim bin ich dann nach Rüsselsheim. Ja, und da war dann nichts. Dann sind wir wieder nach Kelkheim und dann haben wir uns umgeschaut. Und dann haben wir, dann war ich in der Klinik. Klinik Hohe Mark. Das war so ein Gemeinschaft, Diakonieverband, da war das so ein Krankenhaus, ein psychisch Kranke waren da. Und mit riesengroßen Park und Wald außen rum und den hatten wir zu pflegen.
Das ist in Ursel, nördlich von Frankfurt, 20 Kilometer nördlich von Frankfurt.
Mhm.
Taunus, das ist so ein kleiner Gebirgsrücken oder Bergrücken. Und da an den Hängen von den Taunus, ja, da bin ich dann groß geworden.
Mhm.
Der große Feldberg, wenn ihr das ein Begriff ist. Mhm. Das ist der höchste Berg im Taunus.
Okay.
88 Meter.
Bestimmt auch keine schlechte Gegend, oder? Zum Aufwachsen bestimmt auch schön.
Ganz nett, ja. Vor allem in dieser Klinik, da in diesem Park, da war mein Vater der Chef für die ganze Außenanlagen und Gärtner, also diese ganzen Parks und so weiter, die hat er dann gemanagt und tun lassen können, was er will. So fast, ja. Wenn die Arbeit gemacht ist, ist gut, wie es, ich gefragt habe, so, hat gepasst.
Es wurde ja viel mit der Maschine gemacht, aber manchmal musste man noch, dann fing ich da an, dann dies und jenes und ich habe so gerne gebaut.
Ja.
Dann habe ich so eine Sachen da gebaut für die Kinder, so ein Turm gebaut, wo sie so ein Seil anhängen konnten und dann runterrutschen und eine Rutsche gemacht. Also eine Kennkanzel habe ich dann da.
Die Angestelltenwohnung war auch gleich daneben. Mhm. Ja, und da waren viele Angestellte mit Kindern und die haben dann da so einen Spielplatz gehabt und konnten im Wald rumrennen. Ja. Also sehr.
So haben wir uns durchgeschlagen.
Und wie sind Sie nach Rosenheim gekommen letztendlich?
Nein, nach
Oberursel. Da war noch ein bisschen dazwischen.
Sie waren ja echt überall.
Ja, nach Oberursel war ich dann. Ja, ich sollte den empfangen. War denn meine Arbeitszeit, meine Arbeitsjahre waren um. Das war 1990. Und ich hätte nicht noch weiter verlassen müssen, die Gegend, aber ich bin dann auch weg.
Mhm.
Und dann haben wir uns da so einen alten Bauernhof gekauft, weil wir kein Geld hatten und nicht die Möglichkeit haben. Und das Ding war noch teuer genug.
Fachwerkhaus. Aber war das wirklich ein Bauernhof, so richtig?
Wer erzählt jetzt du, oder?
Ja, klar, aber ich kenne das nicht so. Also für mich
war
das nicht in dem Sinne ein Fachwerk, ein Bauernhof.
Naja, und der war erstmal. Das war kein Hof, das war erst mit der Hof war nicht viel größer wie so ein Kinderspielplatz. Und dann war es aber auch die Gebäude kaputt und die Häuser kaputt. Als ich da anfing rumzumachen an dem Haus, da habe ich gedacht, das bricht mir über den Kopf zusammen.
Renovierungsbedürftig.
Mein lieber Mann, da habe ich richtig schwitzen gelernt vor Angst, dass alles zusammenbricht. Sowas haben sie dann einfach angedreht da und man wollte was haben, weil man da raus wollte und man wusste irgendwo mal eigenen Anfang da. Na, dann habe ich das geschafft, das Haus fast umgebaut alles mehr wie alleine gemacht.
Beinahe Kernsanierung.
Das ist ganz gut geworden und dann haben wir den Garten gehabt, dann haben wir den Garten versorgt, dann haben wir uns Hühner, Ziege, später Schafe angeschafft, dann hatten wir so eine kleine Herde von Tieren. Und da war da auch ein Bach, da konnten wir dann Gänse haben und Enten haben. Und dann kam ein Gast mal zu Besuch, ein schwarzer Storch, ganz unvorhergesehen.
Oh, der ist schon
neben dem Bach gelandet, das gibt es ja ganz selten.
Ja.
Und der hat sich so gefühlt, wie als ob er schon mal da war. Der ist so 2 Meter von mir vorbeigegangen. Ich habe ganz ruhig gestanden. Ich habe ja gewusst, dass sie das scheußen. Aber der muss bei Großen, der ist mit Menschen groß geworden sein. Sonst wäre er nicht so dicht dran gekommen. Und naja, ich hatte auch dennoch was anderes zu tun. Und dann ist er auch langsam weggeflogen. Und dann ist er aber auf einmal weg. Ja, und dann haben wir, ja, was haben wir denn? Als wir dann alles fertig haben, habe ich noch einen Backofen gebaut. Einen richtig schönen großen Backofen. Da konnte man 20 Brot auf einmal reinmachen. So eine Kästen.
Mhm.
Und dann haben wir selbst Brot gebacken. Und ich bin dann noch zum Bauer arbeiten gegangen, weil das war mir nicht genug da.
Mhm.
Und dann haben wir auch da Kühe geschlachtet, Rinder und Schweine und sowas. Ein bisschen leben muss der Mensch ja von etwas.
Mhm.
Und dann habe ich da noch gebaut und die Teiche ausgebaut.
90er Jahren.
Ja, das war dann in den 90er Jahren. Mhm. Und also... Mich konnte man quasi überall gebrauchen. Ja, und dann ging das immer weiter. Und dann waren wir
in
Schmitten, ja.
Das ist und bei diesem Hügelkette, so bei diesem Bergrücken auf der Rückseite quasi einmal über den Kamm rüber.
Mhm.
Und in Schmitten. Und ja, dann haben wir Post gekriegt. Vom Kompagnon her, vom Ralf, der wohnt, hat er noch woanders gewohnt, in einem anderen
Haus. Ich habe nebenher gearbeitet in Bursel und da auch ja, gewohnt und war bei einer Firma angestellt, die ist dann aufgekauft worden und die sind wieder aufgekauft worden. Und irgendwann hätten wir den Standort verlagert, da hatte ich keine Lust gehabt, dann bin ich zu einer anderen Firma gegangen. Also die eine Firma war in Bad Homburg gewesen und die andere Firma, zu der ich dann gegangen bin, war in Flörsheim. Das ist
am Main. Ja, du das weiter erzählen.
Und die
ja.
Und da bin ich dann nach 3 Jahren habe ich da aufgehört und bin dann nach an den Bodensee, weil da eine Firma gegründet wurde von einem ehemaligen Chef von mir.
Mhm.
Und Geldgeber von der Firma war die Daten, nicht die Dagos, sondern Dagosoft gibt es in Abersdorf, in Riedering gibt es die Dagosoft. Und dann gibt es noch den Beck- und Frauendienst in Rosenheim.
Mhm.
Und die waren Geldgeber, Finanziers auch von dieser Firma. Die hatten da die Anschubfinanzierung gemacht von dieser neuen Firma, also eine Softwarefirma für Automobilhandel. Und die hat sich aber am Bodensee erstmal gegründet, aber schon mit der Perspektive nach Rosenheim zu ziehen. Und dann bin ich nach einem halben Jahr sind wir dann übergesiedelt nach Rosenheim.
Mhm.
Dann waren wir erst in Raubling und von Raubling irgendwann sind wir dann nach München noch gezogen. Aber als wir in Raubling waren, da habe ich dann in Rosenheim gewohnt. Und dann habe ich hier eine Wohnung gekauft und das Haus gekauft. Und als ich hier dieses Haus gekauft hatte, da waren meine Eltern dann noch entsprechend in dem Alter, dass sie da nicht mehr vernünftig in diesem Hunoltstal da leben konnten, dann in ihrem Fachwerkhaus, weil das war ein bisschen steil, also ein bisschen, war nicht eben, sondern das ging halt so ein bisschen Berge hoch und Berge runter. Und je älter man wird, umso schwieriger wird das Ganze. Und ja, deswegen sind sie jetzt hier unten seit 2016 oder 16, glaube ich, oder? 2016, nee, 14. 2014.
Mhm.
Ja, 2014 sind sie dann hier runtergezogen. Das heißt, noch vor 8 Jahren
ja.
Sozusagen.
Jetzt sind sie Bayer auch noch geworden.
Ja, nachdem man
Ja, was man so alles durchmacht. Ne?
Also angefangen im Spreewald, dann.
Ja, dann da sind sie echt viel rumgekommen. Da sind sie viel rumgekommen in ihrem Leben.
Viel rumgekommen, mhm. Ja.
Waren Sie nochmal zurück in Frankreich, an den ehemaligen Orten, wo Sie damals als Soldat waren?
Ja, ich da. Verschiedene Bilder, die ich da gemacht habe, sind ja nachträglich gemacht.
Ja.
Die habe ich ja dann gemacht, als wie ich dann zu Besuch war. Da warst du auch noch mit.
Ja, ja, klar, deswegen weiß ich das ja mit dem Götz von Berlichingen, da war ich dabei.
Und so, schalt mal ein, dass
es mal weitergeht. Oder wie das da hieß. Und,
Also, viel erlebt.
Ja, das sind jetzt also alte so Daten, Fotos. Und die sind jetzt nicht von dir, oder?
Nee. Nee, kann ja nicht von mir sein. Ja, auch ein bisschen lauter. Was war denn die... Ja, so war man denn gepackt, wenn man an der Front war. Ne? Das waren dann die Abschnitte. Lass mal das bitte.
Ja, klar.
Ja. Ich hatte alles Maschinengewehr. Ich hatte die Hitler-Serie, ja. Oder wir haben die Nazi-Sense.
Ah, okay.
Da darfst du
nicht mehr
sehen.
Ja. So ein Ding hatten wir so als Schimmelwerken mit auch zwei, vier im Tag. 14.
August.
Mhm.
Wurde ich entlassen, ja. Du hast dich selbst entlassen.
Ohne offizielle Papiere wurden Sie entlassen, sozusagen. Wenn Sie den Krieg in wenigen Worten beschreiben müssten damals, welche würden Sie da jetzt im Nachhinein wählen?
Wie meinst du das, gut oder schlecht oder was?
Beides.
Beides.
Was fällt dir so spontan ein?
Also was mich da gefragt, also die Amis waren ja nicht weg, muss ich noch sagen, der Krieg war zu Ende. Also da hat man ja bei uns, da wo ich war, an der Landesstelle, da hat man ja eigentlich nichts gemerkt, da hat man ja vorher vom Krieg schon nichts mehr gemerkt. Das war keine Kampfhandlung mehr, da ist ab und zu mal so ein Jäger gekommen, der dann noch auf die bestehenden Flughäfen so aus Spott, nicht Spott, der vorher da im Einsatz war, die sind dann nochmal, als alles weg war, sich beruhigt war, aber die Landebahn noch da war, da sind die dann verschiedene noch, haben dann nochmal einen Besuch abgestattet und dann gekommen, haben sich das alles angeguckt, ein bisschen geschwätzt und so und so. Und sich da ein bisschen geredet mit denen. Und sind dann wieder weggeflogen, sind dann nach England geflogen. Und der ganze Tross und der ganze Haufen, das war ja dann auf der einen Seite in England und auf der anderen Seite mit der Front mitmarschiert, weiter Richtung Deutschland. Und hier ist dann alles so, alles liegen geblieben. Der Franzose hat das dann übernommen, der hat ja nicht abgebaut, als wer für ihn nicht falls einen anderen dann noch käme. Ne? Der hat dann das alles so in Beschlag genommen, die ganzen Stellungen. Und ich bin ja dann auch weg gewesen. Und ja, der Schönste war ja noch, weil dann kurz vor, als wir dann nach Deutschland kamen oder kommen sollten, dann haben die Franzosen ja die ganzen Minen, die sie verbuddelt hatten an der Küste, ne? Da hatten ja drei oder vier Reihen Minen vergraben. Ne? Wenn die Angreifer kamen, dass sie in die Luft gegangen sind. Und die waren aber noch alle da gelegen. Alle ja nicht, die da drüben, wo sie drüber gefahren sind oder ausgelöst worden, die waren ja weg. Und die mussten noch geräumt werden und dafür haben die Leute gesucht und dafür haben sie die Gefangenen genommen, die noch da waren. Klar. So.
Ja, und die haben doch dann die SS genommen, soweit ich weiß.
Ja, und nur hieß es, alle, die bei der SS waren, vortreten.
Mhm.
Und ich war ja dabei.
Mhm. Aber sie haben es lieber stehen blieben, oder? Nicht vorgetreten.
Aber siehst, hätte ich damit nicht bei Zeiten angefangen, mit dem Ding rausmachen. Ja.
Dann hätten sie es ja nicht verbergen können, ja, dass sie da
dort... Und wie? Davon hatte ich ja nur gar keine Ahnung. Mhm. Und dann haben sie... Ich bin nicht vorgetreten. Und verschiedene, die ich kannte und die auch wussten, und das waren Ungarn.
Mhm.
Das waren Ungarn und auch, glaube ich, ein paar Rumänen. Die waren, die haben die Nazis damals so gewaltmäßig zu der SS genommen, weil sie keine weiter niemand hatten. Und auch die Ungarn. Und die hatten noch richtig alles eingebrannt. Wohl sicher, denn die sind vorgegangen. Und die haben aber gewusst, dass ich auch dabei war. Und die haben mich nicht verraten.
Die haben dich gehalten.
Die hätten jetzt bloß sagen können, da hinten steht noch einer.
Mhm.
Ja, wussten die, worum es geht, oder was?
Die wussten das.
Die wussten, dass du dabei warst, klar, aber wussten die auch, dass das ein schlimmes Einsatzkommando ist, wo es dahin geht, oder was?
Na, die mussten ja antreten, das ganze Lager musste antreten. Und alle, die bei das, was es war, sollten vortreten.
Ja, die hätten ja.
Also, okay. Ne, das waren so, na, ich würde mal sagen, 50 Mann waren mindestens da. Und... Mann, so habe ich die Schlucht, dass sie weg waren.
Mhm.
Also das wäre ja was. Da sitze ich heute wohl nicht hier.
Mhm.
Ja, und woher wusstest du, dass es ums Minenräumen geht? Haben sie das erzählt, das?
Ach ja, und wenn die Minen da verbunden,
ja, keiner
weiß, wo sie sind.
Ja, gut, okay.
Ja.
Dann kannst du bloß vorsichtig gehen und das.
Ja, und hoffen, dass man nicht drauf trappt.
Ja.
Und dann hast du mal irgendwas gesagt, ich kann mich daran zu erinnern, dass, weil ihr ja selber LKWs hattet bei diesem Pioniertrupp, da konntet ihr quasi fast hinfahren, wo ihr wolltet. Ihr habt ja da quasi, war ja kaum einer da, der euch Befehle gegeben hat.
Ja.
Habt ihr da auch mal irgendwie einfach so an den Strand gefahren und,
ja,
und gebadet oder was? Oder irgendeinen Blödsinn gemacht? Oder?
Ja, haben wir auch.
Ja, was,
man war halt jung, gell? Da will man ja auch.
Bei Mädchen aufgeladen. Und
ach so? Ja, davon hast du mir damals nichts erzählt. Ja, und was habt ihr da gemacht?
Am Strand gefahren.
Im nächsten Dorf oder was? Und habt ihr einen auf dicke Hose gemacht oder wie?
Nee, wir haben sie angebetet. Das ist schon nicht.
Waren es Französinnen dann? Oder?
Ja, ja.
Ja. Die konnten wahrscheinlich Deutsch, weil die...
Naja, die haben das ja auch schon damals gemacht.
Naja, gut, aber für die wart ihr dann quasi Amerikaner, oder? Oder haben die gewusst, dass ihr...
Ja, Mann, Mensch, die haben doch genau gewusst, wo es wir sind.
Ja.
Mhm.
Naja, aber ihr hattet ja wahrscheinlich dann auch die ganzen Care-Pakete, also diese Pakete mit dieser Verpflegung und da
ja, habt ihr... Die sind nicht zu uns gekommen.
Da habt ihr ja wahrscheinlich auch gut gelebt, sag ich mal, in Anführungszeichen, habt ihr gut versorgt gewesen.
Wir haben kein Care-Paket gesehen.
Naja, aber da sind ab und zu mal welche runtergefallen, wie du gesagt hast.
Ja, wir sind auch die anderen, da waren noch überall noch Militär.
Nicht? Und Hühnchen und was noch von Hühnchen erzählt, was sie da zum Essen gekriegt haben.
Die waren dann nicht alle weg da, die wir dann zum Schluss aufgeräumt haben. Und, die waren dann noch da, nicht? Und wir haben auch gut zu essen gekriegt, das haben wir ja. Und keiner musste da hungern und der da hungern musste, der war selbst dann schuld. Und ja, und dann hat sich das so gegeben, da konnten wir auch an der Freizeit, Samstag und Sonntag hatten wir frei.
Cool.
Nicht, da sind wir ein bisschen in die Gegend rumgelaufen.
Mhm. Aber war das für die Französinnen, stand das nicht unter Strafe, dass man sich mit einem Deutschen einlässt? Oder
das war, ne.
Da gab es schon so ein bisschen
das Italien. Also das kann ich jetzt gerade nicht, bestätigen, irgendwie oder dazu geben, weil ich nie das erlebt habe, dass die mit in der Zeit mit anderen zusammengekommen sind.
Ja. Das ist vielleicht auch ein Unterschied, das ist in Paris passiert. Und
ja, wahrscheinlich
auch. Die haben sich auch ein bisschen vorgesehen, nicht? Also, sie hat ja das die haben ja auch nichts, die haben ja nichts zu essen, ich habe die da so rumgestromert sind. Das waren ja, die waren aber viel ärmer dran wie wir. Wir haben eben noch unser Essen gekriegt, unsere Verpflegung. Und die haben gar nichts. Die haben sich erstmal richtig satt gegessen, die haben noch durchgefüttert. Wir haben wirklich gelebt wie Graf Koks. Das ist tatsächlich wahr.
Unglaublich, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Wir hatten Autos, wir hatten Sprit, wir konnten, waren in Lager, das wo ein Lager war, aber da war nichts dicht, da konntest du raus und reingehen. Und
wurde die bewacht irgendwie?
Und warst du froh, wenn du ein vernünftiges Dach über dem Kopf hattest. Und
war da Bewachung oder sowas an dem Lager? Irgendwie außen mit, dass da bewacht war, das Lager? War da irgendwelche Polizei?
Hätte sein sollen, aber war doch keiner.
Ja, das größte Wunder war wahrscheinlich, dass sie eingeschlafen sind. Und die Truppe abgehauen ist, letztendlich war das ja für sie.
Der letzte Paar, ja.
War das ja
aber,
Glück?
Aber das, da kämpfst du auch zurück. Das ist so. Jeder Besatzungstruppe ist nicht dem einer dem anderen gesinnt. Mhm. Also als die Deutschen dann weg waren, waren die Deutschen nur Gefangene noch da und dann waren die Franzosen. Und die Franzosen hatten auch Streit mit den Amerikanern gehabt.
Ach so, also die war wieder
auf den mehr, wollen wir sagen, hatten viel eher Streitigkeiten mit den Franzosen, mit den Amerikanern, die Franzosen wie die Deutschen.
Okay, und was ging es dann bei dem Streit?
Und dann ist das automatisch, schwenkt das um.
Da geht es auch um Mädchen, wer weiß. Das ist ja manchmal auch so. Mhm.
Die Franzosen halten sich dann an den Deutschen, von denen können sie noch was kriegen, von den Amerikanern kriegen sie nichts mehr. Nicht? Und dann haben die haben zu essen manchmal geholt, die haben ja allein nichts gehabt. Zeitweise. Also da, wo wir waren, das war dann eben aufgeräumt. Wir haben eben die Flugplätze, die von den Deutschen errichtet worden sind, so die Munition, die da weg noch weggeschafft und also die haben wir nicht weggeschafft, das durften wir nicht machen.
Das waren doch nicht deutsche Flugplätze.
Die haben sie bloß zusammengeschafft, alles, was da noch rumgelegen hat.
Aber ihr wurdet nicht bewacht in dem Sinne, dass da
irgendwie. Nee, wir wurden da nicht mehr bewacht.
Und wer hat euch da irgendwie die Einsätze
und ich, gegeben? Übrigens, ich wurde noch 3 Tage eingesperrt.
Was?
Weil ich zurzeitig von der Arbeitsstelle verlassen habe.
Ach so.
Zurzeitig nach Hause gefahren.
Warst zu früh zu Hause, okay.
Was würden Sie der jungen Generation heute erzählen über den Krieg, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
Ja, wenn ich heute hätte ich sicher manches anders gemacht. Da wäre ich erstmal gar nicht mehr nach Hause gekommen.
Sondern gleich dort geblieben und hätten das
Da wäre ich in Frankreich geblieben. Frankreich hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Und dann der Atlantikküste, da ist schon warm, also da ist nie so richtig kalter Winter. Da ist kein Schnee liegen geblieben, der ist immer wieder am Tag langsam abgetaut. Also das war schon da viel angenehmer. Und die haben sich nicht so kaputt gemacht. Die haben ja das Leben genossen, die Franzosen. Damals jedenfalls. Wie das so heute ist, weiß ich auch nicht.
Ja, wahrscheinlich immer noch. Aber.
Und dann konnte man.
Wäre das möglich gewesen überhaupt, dass man da hätte sein können? In das Frankreich irgendwie, dass man, die hätten ja dann auch immer gesagt, was willst du hier, geh in dein Land oder sowas.
Wenn man da wirklich.
Gab es da welche, die das gemacht haben? Wahrscheinlich schon, ne? Die dann da geblieben sind.
Weiß ich, verstehe nicht.
Gibt es welche, die da geblieben sind?
Ach so, da geblieben, ja, verschiedene, ja. paar Schiene, aber nicht, auch nicht viele. Man wollte mal nach Hause.
Ja,
nicht? Und ja. Das war, wenn ich, als ich zu Hause war, habe ich gesagt, ich fahre wieder weg. Das habe ich manchmal gesagt.
Hättest du das gekonnt überhaupt?
Ich wäre wieder weggefahren.
Mhm.
Dann wäre ich weg.
Ich sage, ich bin eine Lehrerin und ich...
Über die Grenze, heimlich über die Grenze, bin ich ja auch, sind wir ja auch. Ich bin ja, sind ja zurück heimlich, bei der Mutter.
Naja gut, ihr seid nach Berlin dann, ja.
Ja, naja, aber das war heim, war ja, nicht das, erlaubt.
Ja klar, mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn oder was? S-Bahn rein, woanders rausgestiegen.
Und also man muss so ein bisschen unternehmungslustig sein. Und nicht so, will ich mal sagen, nicht ganz jede Gefahr irgendwie abschätzen können.
Ja.
Also einfach so, man hat drauf los, wie es kommt.
Na ja, gut, also hat bei dir gut funktioniert, sag ich mal. Bei anderen hat es schlechter erwischt, das Schicksal. Also gerade die.
Naja, ich habe ja von meinem Vater da auch.
Nee, so, ich meine jetzt die Kriegszeit, Entschuldigung, die Kriegszeit.
Ach so.
Ja. Ja, mit deinem Vater war es bestimmt nicht so lustig. Also das war auch, das war ja auch, ja, wie soll man sagen, ist sehr, sehr schwierig zum Teil. Nicht nur
und dann,
zum Teil ziemlich.
Als ich dann nach Hause fahren durfte, aber ich war noch im Westen, nicht denn auf dieser Autobahn, wie die Autobahn damals wäre, war mein lieber Mann, da ist einfach das Lenkrad aus der Hand geschlagen worden, so eine Löcher waren da.
Ach, Wahnsinn.
Und nur konntest du, da ist man schon so ganz links oder ganz rechts oder wo anders war, die am meisten Teile kaputt.
Mhm.
Und wie das, dass die Autos das ausgehalten haben. Und wir hatten ungefähr noch 700 Kilometer zu ungefähr zu fahren.
Wahnsinn, auf so einer kaputten Autobahn.
Das war die von Frankreich nach Deutschland. Also.
Ja, so ungefähr von Hessen aus, davon der Pfalz, also die erste Zeit. Das war was.
Ja, so richtig wahnsinnig viel gekämpft hast du ja gar nicht. Das war, du bist ja gerade da hingekommen und dann 14 Tage später warst du schon Gefangenschaft, so ungefähr, oder? Wie lange war das?
Das war die Wir waren 4 Wochen erstmal da drin.
Ja, das ist ja Glück gewesen.
Vier Wochen an der Front oder habt ihr gekämpft? Also waren die Einsätze, nachdem ihr dann angekommen wart?
Wo waren wir angekommen?
Naja, ihr seid ja dann von München oder was irgendwie.
Ach so.
Karlsruhe und so weiter mit Zügen und du hast ja gesagt, nur nachts und mit dem LKW und weiß der Kuckuck was. Weil die
zu Fuß.
Und ja, zum Teil zu Fuß. Und dann irgendwann wart ihr dann da und dann warst du da 14 Tage, 2-3 Wochen.
Ja, das war das letzte Ende, mussten wir auch laufen.
Ja, und dann, aber dann warst du, wie lange hast du denn da dann Einsätze gehabt und bis du dann da eingeschlafen warst? Du hast ja gesagt, ihr habt euch ja mehr oder weniger nur an diesem Dorf da aufgehalten.
Nee, wir waren ja schon vorher
da. Kartoffelacker.
Wir sind ja doch nicht leicht reingekommen.
Ja,
wir waren jetzt 4 Wochen. So im Einsatz bei den Engländern, da hatten wir die Engländer jetzt von da vorne.
Achso, da
war das waren doch, ja. Da waren Engländer, Kanadier, Amerikaner, Franzosen und Polen, so ungefähr, haben sich verpflichtet, die Deutschen kaputt zu machen, da bei der Invasion, das im Einsatz zu gehen. Das waren eigentlich die kämpfenden Einheiten.
Ja.
Und
ja, letztendlich hatten sie ja großes Glück, dass sie dann im Westen waren und nicht im Osten. Und
das war wohl das Beste. Das Beste, was man letztendlich.
Aber das war auch nicht einfach. Mhm. Kurz danach, wie wir weg waren, war die Mauer.
Das war. Sie waren an dem Hof damals.
Im Spreewald. Wollten wir den elterlichen Hof übernehmen.
Mhm.
Ich bin ja als Bäuerin erzogen worden von meinem Vater. Ich wollte weiter nichts werden.
Naja, als was bin ich erzogen worden?
Aber da kam der Staat dazwischen.
Ja, so ist das dann gewesen. Also es war nicht einfach.
Nee.
Aber man hat sich so an allen dran gewöhnt. Dass man sagen kann, jeder Abschnitt vom Leben würde ich wissen, wenn ich ihn nicht gemacht hätte. Mhm. Also,
hat alles seinen Sinn und seinen Grund wahrscheinlich gehabt, dass so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Es ist auch interessant, selbst mal entscheiden, Entscheidungen treffen.
Ja, das
ist immer gesagt, das machst du.
Mhm. Oh ja.
Wenn es dann etwas schief geht, dann geht es halt mal schief. Mhm. Und, aber wenn man sich da wieder aus den Haufen rauswirkt und irgendwie auf den Mumm in die Knochen das nochmal anzufangen, dann kann man schon so alle Ankommen machen. Und wir sind doch jetzt nachdenklich viel rumgereist. Und in Amerika waren wir 5-mal oder 6-mal. Meine Schwiegertochter, meine Tochter, da verheiratet war mit einem Inder und die leben jetzt hier.
Die sind hier in Bad Aibling?
Ah ja.
Aber auch durch uns und dann durch meinen Sohn, der hat alles hier. Ja. Wie ein Hirte hatte die Schafe wieder gesammelt.
Wieder zahmtrieben sozusagen.
Ja, also so es ist, so sind schon einige hier, die, mit denen wir sogar verwandt sind.
Ach, witzig. Ja. Und Sie haben das Kriegsende damals auf dem Hof erlebt, oder? Als die Russen eingewandert sind oder gekommen sind?
Ich habe das Kriegsende von Anfang an erlebt. Ich bin 40 geboren. Mhm. Und stell dich mal vor, ich habe mir das jetzt erst überlegt, die Eltern, was haben die vom Zweiten Weltkrieg, vom Ersten Weltkrieg mitgekriegt?
Das ist eine harte Generation gewesen, ja, zweimal.
Ich habe gesagt, heute schon in der Kirche, ich habe gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei meinen Eltern mal auf dem Schoß gesessen hätte. Mhm. Und dann hatten die ein Bild mit Jesus und ein Schäfchen. Ja, wenn ich doch ein Schaf wäre, könnte ich auch mal am Schoß sitzen.
Ja, das ist ganz anders, wie das, also kann man sich als unsere Generation gar nicht vorstellen, wie das da gewesen ist, dass die Eltern halt immer arbeiten,
Arbeit,
da gab es Ernähren.
Dass die Arbeit zu Hause war, konnten sie nicht sagen, jetzt ist Feierabend.
Nee, klar, da ist
das
halt
war immer was da.
Fass ohne Boden, immer ging es weiter.
Und ich habe ja auch mit Begeisterung mitgemacht. Mein Vater, der hat die Gabe gehabt, mich ohne zu groß kommandieren immer bloß anzuleiten und dann hat er gesagt, ja, mach's gut und so. Und dann habe ich geguckt, wie er das macht und dann habe ich ihn kennengelernt mit 10 Jahren. Bloß gesehen. Dann war der Krieg vorbei, ich ging in die Schule und dann habe ich gesehen, wie er die Scheune baut, die auch abgebrannt war. Da ist der da auf der Dorfaue auf den Balken rumgeturnt, immer rundherum und da gehämmert und hier gehämmert. Ich dachte, Mensch, das ist toll.
So jemand kann man brauchen, oder?
So kann man brauchen. Das ist wirklich, ich habe weiter nichts im Kopf gehabt als wie Landwirtschaft. Mit Tiere und Feld und Wald
Natur,
und Wiesen und all das. Weil aber das auf seinem Hof wäre das eigentlich schwierig gewesen. Jetzt hatten wir ja einen schönen Hof gehabt. Ich weiß nicht, ob Sie den schon gesehen haben.
Nee.
Hinter sich, der ist so eine Brandmalerei, das hat mein Mann gemacht. Also rechts der Stall, links die Scheune und geradeaus das Haus.
Kann man so ein bisschen schlecht sehen.
Kann man nicht so sehen, das macht mal Licht.
Das ist mit der Zeit, das ist das ein bisschen blasser geworden.
Wie, das sieht toll aus. Das ist dann quasi ein.
Ja, da hinten ging ein Bach rundherum und die großen Bäume, da waren ja noch mehr Bäume, wie da jetzt so stehen.
Und die Russen sind damals aber auch eingefallen an den Hof.
Ja, der Hof war Aussiedlerhof draußen und der Weg ging genau dahin, mitten auf den Hof. Und die kamen immer wieder da an und wollten eigentlich nur weiter. Einmal war es gefährlich. Da kam ein Russe und wollte Brot haben. Und mein Großvater, der hat geschimpft. Und die konnten, meine Eltern und seine Eltern, die haben ja auch eine wendische Sprache gesprochen.
Okay.
Die waren der russischen ähnlich, also slawisch.
Okay.
Und wenn der auf wendisch geschimpft hat, dann konnten die das alles verstehen.
Das war schlecht wahrscheinlich.
Das war wieder schlecht, beim Schimpfen war es schlecht. Aber meine Mutter, Mein Großvater war beim Heuabladen und da kam der Russe rauf und hat die Gabel genommen und auf meinen Großvater gezielt. Mhm. Und meine Mutter, die saß am Einschubloch, wo das Heu raufkam. Mhm. Da musste man ja jede Gabel noch einzeln da hochschiefen. Und die hat das abgenommen und dann weiter befördert. Und wir waren im Heustadel da verteilt, damit wir das festtreten. Mhm. Das musste auch noch gemacht werden. Und mein Vater war damals schon nach Hause gekommen, weil der in Norwegen war. Der hat den Krieg gar nicht groß mitgemacht. Der ist bei Zeiten abgehauen. Mhm. Und der hatte Angst, dass die Russen ihn wieder nehmen und abhauen damit nach Russland. Das hat er gewusst. Und der ist auch deswegen nie mit der Bahn nach Hause gefahren, sondern immer gelaufen.
Ah, okay.
Der ist sogar nachts gelaufen und am Tage hat er sich in Feldern versteckt. Und dann hat er sich da im Heu versteckt und es ist nichts passiert. Jetzt weiß ich nicht warum, aber meine Mutter hat sich auf die Knie geworfen und hat auf Wendisch gebetet.
Ja.
Wendisch.
Aber war alles zu Ende.
Wahnsinn.
Ja. Das werde ich nie vergessen.
Noch,
Das war auch nicht, das Haus war mit Pappe, also so Teerpappe gedeckt.
Leicht brennend.
Brennend. Mhm. Und meine Mutter hat bloß immer gebetet und hat gedacht, oh, wenn die Scheune brennt, die Scheune nicht, dann fliegen die Funken auf das Haus und dann brennt das mit ab.
Ja, klar.
Und es ist wirklich keine Brandbombe, nichts ist bei uns gewesen. Und einmal hat aber ein Verwandter von uns, der war vielleicht 15 Jahre, der Junge, und der war ein bisschen Hitler-gläubig. Und der hat dann, mein Großvater hat die weiße Fahne an die Scheune gehängt, nicht, zum Agieren, und der wollte sie wieder runterholen. Und dann haben sie geschossen. Das haben sie genau gemerkt. Und dann hat mein Großvater wieder hoch. Und so sind wir eigentlich ganz gut über den
Krieg. Ja, das war Glück, weil...
Außer, dass eben alles mitgenommen wurde, was irgendwie möglich war. Ja.
Wenn man weiß ja nur von den Russen, dass die da eben die Bevölkerung eben überfallen haben, über die deutschen Frauen und Mädchen hergefallen sind, aber wahrscheinlich dann eher... Ja, also, in der Hauptstadt.
Weiß ich jetzt auch nicht. Aber die alten Frauen, die haben sich alle ein bisschen alt gemacht und geschminkt mit Schwarz, mit Ruß und sowas alles. Und da hat meine Mutter die versammelt am runden Tisch und dann haben die gesungen. Mhm. Die konnten auch wendische Lieder, ich weiß nicht, was sie jetzt genau gesungen haben, jedenfalls Kirchenlieder. Meine Tante, die war sehr jung, die hatte so kleine Babys gehabt und die hatte Angst. Aber ich wusste ja nicht, warum die sich hinterm Schrank versteckt, jedenfalls wollte ich dann auch hinterm Schrank. Naja, da war gerade noch so Platz hinterm Schrank, dass ich auch noch da konnte. Und vorher haben sie immer gesagt, ja, die Russen kommen. Und ich habe bloß immer Ruß verstanden. Mhm. Ich dachte, was, sind die schwarz? Aber gefragt habe ich gar nicht. Mhm. Weil wenn man als Kind gefragt hat, gesagt, frag nicht lange, Fragen muss man den oder die Antworten muss man dem Pferd überlassen, das fragt ja auch nicht. Und dann war es so gewesen, dass ich nicht gefragt habe, aber ich konnte so den Schlitz um die Schrankecke, da konnte ich gucken. Denke ich, ja, die sind ja gar nicht schwarz. Kamen sie dann rein und haben sich hingestellt und haben zugehört, wie die älteren Damen da singen. Mhm. Also das sind so Sachen, die ich heute...
Ja, das vergisst man nicht.
Gut, heute haben sie noch ganz andere Waffen, da kannst du ruckzuck tot sein.
Ja. Können Sie die Sprache auch noch sprechen?
Wendisch.
Ein paar
Schimpfworte und...
Schimpfwörter vergisst man wahrscheinlich nie.
Ein paar Hauptwörter.
Ja, ich könnte hier auch ein Schimpfwort sagen. Ich auch was das sagen.
Naja, Stara Kroa.
Das ist ja genau das, wollte ich
das
sagen.
Das ist eine alte Kuh.
Ah, okay. Und das klingt, aber das klingt russisch ein bisschen, aber, ja, tatsächlich.
Das ist nicht auf dich bezogen.
Nein, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, weil Tiere und Schimpfwörter alles zusammen sind.
Ja, das stimmt. Und denn das haben ja schon auch die Kinder da auf dem Dorfplatz, da zu Hause, mhm. wo sie gespielt haben, da haben sie manchmal so eine Dinger eben gesagt, da am Kroa, pass doch auf. Und irgend sowas nicht mehr.
Ja, ja.
Alt gespielt hat das Kinder. Aber sonst das haben noch kaum noch welche. Also spät, wo ich dann noch zu Hause war, hat kaum noch jemand Wendisch gesprochen. Mhm. Aber verstanden.
Schade eigentlich,
also dass dann das so meine Großeltern haben nur Wendisch gesprochen.
Okay.
Die haben nur Wendisch gesprochen. Und naja, da hat man sich das gewusst, was man antworten mhm. soll. Aber direkt die Sprache wird jetzt erst wieder gesprochen.
Okay.
Und bei den Russen war das ja eigentlich auch ein bisschen etwas Besonderes. Und die haben das auch gefördert.
Mhm.
Ja.
Was haben die Menschen damals mitgemacht, für so einen idiotischen Verrückten da,
ja.
Sich da rumgeschlagen und, mhm. und sein Leben geopfert und...
Der selber niemals irgendwo an dem Kriegsschauplatz persönlich ja. wahrscheinlich vor Ort war.
Er hat ja diese Ausbildung als Entfernungsmesser, mhm. nicht? Das war ja seine Rettung im Grunde, hat er auch erzählt.
Mhm. Dass man da, genau, sonst wäre man wahrscheinlich dann...
zur Lehrgang kam mhm. und die anderen kamen nach Russland.
Ja. Ja.
Das war tatsächlich so. Die haben sich für selbst gewundert. Die haben zwei Mann von ungefähr von 400 Mann, haben sie zwei Mann
ausgesucht.
Haben das machen können, was ich und der andere, noch einer war da, gemacht hat. Also der hatte einfach von
sich
Natur aus...
Sich geeignet hat, wenn die Gabung dafür wahrscheinlich auch
nicht
war.
Also jedenfalls hat das geklappt. Ne?
Mhm. History Wissen. Heute geht es um die FLAG. Unter einer Flugabwehrkanone oder kurz FLAG versteht man eine ursprünglich im Ersten Weltkrieg entwickelte Waffe, die zur Abwehr von Flugzeugen eingesetzt wird. Daraus abgeleitet wurde die FLAG-Artillerie, eine Waffengattung, die neben diesen Geschützen auch Maschinenkanonen verwendet. Reichweite und Präzision können über die Jahre immer weiter verbessert werden. Der Erste Weltkrieg hat gezeigt, dass der Luftraum zu einem wichtigen Teil des Schlachtfeldes geworden ist. Durch den Versailler Vertrag ist im Deutschen Reich aber der Besitz, die Entwicklung und Produktion zahlreicher Waffenarten, darunter auch die Flugabwehrartillerie, verboten. Dieses Verbot wird jedoch vielfach umgangen, indem deutsche Wissenschaftler und Angehörige der Reichswehr ins Ausland gehen, unter anderem auch in die Sowjetunion. Die Krupp AG entsendet nach dem Erwerb von Anteilen an der schwedischen Firma Bofors Ende der 20er Jahre eine Gruppe von Ingenieuren nach Schweden. Diese Firma ist damals stark engagiert auf dem Feld der Flugabwehrwaffen. Dort entsteht zunächst eine neue Kanone vom Kaliber 75 mm, die später auf 88 mm vergrößert wird. Ab 1933 wird dieses Modell als FLAG 18 in Essen in Serie produziert. Auch in Deutschland wird eine Reihe neuer Flugabwehrgeschütze entwickelt. Unter anderem eine 2 cm Schnellfeuergeschützwaffe für niedrige und ein 3,7 cm Geschütz für niedrige und mittlere Höhen. Mitte der 30er Jahre gilt das 2 cm Geschütz bereits als zu schwach gegen die zunehmend schnelleren Flugzeuge. Aber anstatt ein neues Geschütz zu entwickeln, montiert Krupp 4 dieser 2 cm Kanonen auf eine gemeinsame Lafette, wodurch die Feuerkraft erheblich verstärkt wird. Die erste Version ist die halbautomatische FLAG 18, ein Geschütz mit Rohrrücklauf. Die Waffe ist ladebereit, was erlaubt, dass eine eingespielte Mannschaft etwa 15 bis 20 Schuss pro Minute abgeben kann. Die 8,8 cm FLAG ist auf Eisenbahnwagen montiert. Wie der Vorgänger aus dem Ersten Weltkrieg hat die Waffe eine Kreuzlafette. Diese erlaubt bereits eine Drehung von 360 Grad, was bei einer gewöhnlichen Artilleriewaffe nur durch eine neue Positionierung der Lafetten möglich ist. Zum Transport werden die beiden seitlichen Arme des Kreuzes beigeklappt und jedes der beiden Enden der Lafette auf einen einachsigen Anhänger gesetzt, wobei das Rohr in Fahrtrichtung zeigt. Da der hintere Teil des Rohres aufgrund der Zündung der Treibladung in der Regel am stärksten beansprucht wird, erhält die verbesserte FLAG 36 ein dreiteiliges Rohr. Somit muss nicht immer das gesamte Rohr ausgewechselt werden, sondern nur jeweils der verschlissene Teil. Spätere Waffen erhalten verbesserte Protzen. Die 8,8 erwirbt einen legendären Ruf auch durch den Einsatz im Erdkampf, bei dem sie vor allem als Panzerabwehrkanone bei der Panzerbekämpfung eingesetzt wird und manchmal mit ihrem Zeitzünder-Sprenggranaten als Haubitze. Anders als die meisten anderen schweren Flugabwehrkanonen kann die 8,8 auch unter die Horizontale gerichtet werden und damit auch aus einer überhöhten Stellung Bodenziele direkt beschießen. Während des Westfeldzugs greifen im Juni 1940 in der Schlacht von Abbeville westalliierte Panzer unter General Weigand die deutschen Linien an. Es zeigt sich, dass nur die 8,8 die Panzerung des Panzers Matilda II durchschlagen konnte. Es gelang der 57. Infanteriedivision somit, den Vorstoß zu stoppen. Die Wehrmacht verwendet diese Verteidigungstechnik 4 Jahre später auf ihrem eigenen Rückzug erneut, nachdem die Westalliierten in der Normandie gelandet sind. Einige Hafenstädte am Atlantik sind mit der 8,8 gesichert. Als zu Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion die Standard-Panzerabwehrkanonen und die Geschütze die meisten Panzer gegen die sowjetischen Panzer T-34 und KW-1 nur auf geringer Distanz erfolgreich durchschießen konnten, ist die 8,8 die einzig verfügbare Waffe, die gegnerische Panzer aus größerer Entfernung, das heißt bis zu 2000 Metern, zerstören kann. Ab März 1941 kämpft das Afrikakorps in Nordafrika. Dabei zeigt sich die Bedeutung der 8,8 als panzerbrechende Waffe, die im übersichtlichen Gelände die westalliierten Panzer aus Distanzen bekämpfen kann, die außerhalb der Reichweite von deren Bordwaffen liegen. Im stark zergliederten Gelände, wie etwa nach der Landung der Alliierten in der Normandie, ist sie aber weniger erfolgreich. Nachteilig für ihre Verwendung an der Front sind der hohe Umriss und das relativ hohe Gewicht der Waffe. Mitte 1944 sind etwa 11.000 Exemplare des Typen 18, 36 und 37 bei der Wehrmacht im Einsatz. Allein im Oktober 1944 verschießen Soldaten mit der 8,8 mehr als 3,1 Millionen Granaten. Wie wichtig diese Waffe ist, verdeutlicht die Tatsache, dass etwa ein Drittel aller in diesem Jahr in Deutschland hergestellten Kanonenrohre für die 8,8 bestimmt ist. Erbeutete Exemplare werden auch von der britischen Armee und von der US Army eingesetzt. Sie lassen sich sogar ein eigenes Handbuch in englischer Sprache drucken. Generell wird sehr gezielt geschossen. Die Bestimmung von Geschwindigkeit und Höhe eines feindlichen Flugzeuges erfolgt bei guter Sicht über eine optische Entfernungsmessung. Bei Nacht werden Flakscheinwerfer zur Erfassung eingesetzt. Das mit dem Entfernungsmesser gekoppelte Kommandogerät, ein mechanischer Analogrechner, errechnet aus den erfassten Werten sowie dem Kurs der Maschine den Vorhalt und damit die Laufzeit des Geschosses. Im Kopf der Granate ist ein entwickeltes Uhrwerk eingebaut, das nach einer einstellbaren Laufzeit von 1,5 bis 29,5 Sekunden die Granate zündet. Vor dem Abschuss ist an jeder Granate die Verzögerungszeit in der Zündstellmaschine einzustellen. Bei schlechten Sichtbedingungen ist man auf die von den Würzburg-Radargeräten ermittelten Werte angewiesen, die elektrisch auf das Kommandogerät übertragen werden. Nur wenn keine entsprechenden Daten verfügbar sind, werden Sektoren bestimmt, welche die Angreifer wahrscheinlich durchfliegen würden und die dann einfach permanent beschossen werden, das sogenannte Speerfeuer. Die alliierten Bomberbesatzungen fürchten die deutsche Flak, wenn sie konzentriert zum Einsatz kommt. Sie führt zu zahlreichen Beschädigungen an den Flugzeugen und Verwundungen und Tote unter Besatzungen, wenn sie auch nicht so viele Totalverluste verursacht. Ich bin sehr dankbar, dass mir Horst Lübsch seine Geschichte erzählt hat. Besonders interessiert hat mich die Tatsache, dass er als 16-Jähriger zur SS kam. Ich habe immer wieder Geschichten gehört, wie junge Burschen zur Unterschrift gezwungen wurden. Was diese Unterschrift bei vielen vor allem bei Kriegsende ausgelöst hat, ist verheerend. Horst hatte großes Glück, da sein junges Alter ihm sofort angesehen wurde und er sich seiner Tätowierung entledigen konnte. Angehörige der SS erhalten oft deutlich schlechtere Verpflegungen sowie eine deutlich schlechtere Behandlung, vor allem in russischer Gefangenschaft. Diese Zeit hat ihn sehr geprägt und ihm ist es sehr wichtig, ans Gestern zu erinnern. Immer wieder schaut er sich Dokumentationen über die Invasion in der Normandie an und ist nur eines: dankbar, heil aus dieser Hölle entkommen zu sein. Wenn auch du die Horst-Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung freuen. Falls du jemanden kennst, der gerne seine Geschichte oder ihre mit mir teilen möchte, dann schreib mir eine E-Mail. Wenn du noch mehr Einblicke in meine Recherche oder Details zu den Folgen erfahren möchtest, dann kannst du gerne meinen Instagram-Account oder auch den WhatsApp-Kanal abonnieren. Genauere Infos dazu findest du in den Shownotes. Schalte das nächste Mal unbedingt auch wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.